Moin, hier spricht Jens von stadioncheck.de. Ja, ich habe früher selber aktiv Fußball gespielt und hatte damals ein einigermaßen ziemlich sehr, ja, man kann sagen, absolut schwieriges Verhältnis zu Schiedsrichtern. Und vor diesem Hintergrund hat mir mein Lieblingspodcast geholfen, ja, die Rolle des Mannes mit der Pfeife doch ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel und mit mehr Verständnis zu betrachten. Von daher, lieber Alex, lieber Klaas, macht einfach weiter so und allen Hörern wünsche ich jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge von Colinas Erben. Ciao.
Scheiße ist es!
Ja!
Der erste Liga-Koffer Schießliste! Skandal!
Du ein Beschiss, du! Wer wird noch mal alles gemacht hier, du?
Colinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast.
8 Platzverweise gab es am vergangenen Wochenende. Man gut, dass es Colinas Erben gibt. Mein Name ist Klaas Rehse und an meiner Seite der Mann, der uns heute wieder alles erklären wird, ob das denn so richtig oder falsch war, Alex Feuerhardt. Hi Alex.
Dobry dzień.
Alex, wir wollen aber starten erstmal mit deinem Wochenende. Du bist nicht vom Platz geflogen, das kann ich schon mal vorwegnehmen, sondern du warst wo?
Ich war mal wieder in der Sportschule Hennef.
Ach, schön.
Da war ich schon so häufig, das ist schon fast wie mein zweites Zuhause. Ich habe teilgenommen an der Tagung für die Schiedsrichterbeobachter des Fußballverbands Mittelrhein. Die findet einmal pro Jahr statt und da werden die Damen und Herren, die dafür zuständig sind, die Schiedsrichter offiziell zu bewerten, geschult.
Wie viele sind das? Wie viele Frauen und Herren?
Wir waren jetzt, glaube ich, 66. Man muss dazu sagen, dass die Zahl vor einiger Zeit noch deutlich kleiner war. Allerdings sind inzwischen auch aktive Schiedsrichter noch mit dabei. Normalerweise ist es bei Beobachtern so, dass es alles ehemalige Schiedsrichter sind. Wir hatten allerdings einen extremen Personalmangel. Also beobachten jetzt auch aktive Schiedsrichter, in der Regel allerdings nicht die Schiedsrichter in ihrer Klasse, denn das sind ja sozusagen ihre unmittelbaren Konkurrenten, sondern Schiedsrichter in den Klassen darunter. Dadurch ist die Zahl größer geworden. Die ganze Runde aber auch nochmal deutlich kompetenter, denn als aktiver Schiedsrichter ist man ja recht nah am Geschehen, logischerweise, kennt das ganze Beobachtungssystem auch ziemlich gut und deswegen ist die Zahl jetzt etwas größer geworden. War eine sehr nette Runde, wir werden dort geschult, wie gesagt, in Regelfragen und ähnlichen Dingen und das Highlight und gleichzeitig der Auftakt dieser Tagung ist der gemeinsame Besuch eines Fußballspiels. Das ist dann für den Schiedsrichter auch sehr angenehm bestimmt, wenn er da 50, 60, 70 Beobachter auf der Tribüne hat, also richtig offiziell ausgebildete Schiedsrichterbeobachter, die sich gemeinsam das Spiel angucken und anschließend auch gemeinsam darüber besprechen, wie man denn den Schiedsrichter gesehen hat. Das dient sozusagen der Standardisierung von Maßstäben bei der Beurteilung von Schiedsrichterleistungen. In diesem Fall war es das Regionalligaspiel 1. FC Köln U23 gegen Rot-Weiß Oberhausen. Spielleiter, also Schiedsrichter, war Mietja Stegemann, das ist der Bruder von Sascha Stegemann, dem Zweitligaschiedsrichter, mit dem wir ja schon das Interview geführt hatten. Für mich auch insofern sehr interessant, ihn zu sehen, als ich mal sein Mentor gewesen bin.
Mentor?
So heißt das ganz offiziell, ja. Für junge, förderungswürdige Schiedsrichter gibt es ältere, erfahrenere Schiedsrichter oder ehemalige Schiedsrichter, die sie ein bisschen betreuen. Das habe ich mit Mietja auch mal ein Jahr lang gemacht. Und seine beiden Assistenten waren Oliver Aust, der Sohn von Jürgen Aust, ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter. Auch den hatte ich mal in meinem Mentorat sozusagen. Und Peter Bonczek, der bei mir selbst noch an der Linie mitgefahren bin, als ich in der Oberliga gepfiffen habe. Ist auch ein schönes Wiedersehen. Eine sehr, sehr gute Leistung des gesamten Gespanns, das auch später dann in der Sportschule Hennef aufgelaufen ist und sich den Fragen, Anmerkungen, der Kritik und der Würdigung der Schiedsrichterbeobachter gestellt hat. Sowas ist sehr gut, weil gerade diese Live-Beobachtung eben eine sehr gute Möglichkeit ist, sich über Schiedsrichterleistungen zu unterhalten und darüber, wie man sie gesehen hat, auch kontrovers zu diskutieren, wie man die ein oder andere Situation gesehen hat. In dem Fall hat es einen Platzverweis wegen der Notbremse gegeben. Da hat man dann auch drüber diskutiert, war der berechtigt oder nicht. Wie haben wir das gesehen? Wie fließt das in die Beurteilung ein? Und so weiter und so fort. Und das ist dann immer 2 Tage. Am Sonntag steht noch ein Regeltest an. Also auch die Beobachter des Fußballverbands Mittelrhein müssen theoretische Fragen beantworten, um ihre Regelsicherheit unter Beweis zu stellen.
Wie viele Fehler hast du gehabt?
Es ist nicht bekannt gegeben worden offiziell, aber ich weiß, dass alle bestanden haben und ich hoffe mal, dass die Null gestanden hat.
Das hoffe ich auch. Aber wie lief das dann ab? Also 66 Beobachter und dann kommen da die 3 Unparteiischen rein und müssen sich dann so der Kritik der anderen Stellen.
So ist es gewesen, genau. Wie gesagt, finde ich auch, selbst wenn es so ist, dass diese Beobachter ja jetzt in dem Spiel nicht offiziell über die Leistung von Mitja Stegemann entschieden haben. Er hatte also selbst einen eigenständigen Beobachter, der kam aus einem anderen Landesverband. Das war Dirk Magenberg, selbst langjähriger Bundesliga-Schiedsrichterassistent. Also die Mittelrheinbeobachter, die da saßen, haben das jetzt, haben ihn jetzt angeschaut für ihre eigene Schulung, aber sie haben ihm sozusagen selbst keine offizielle Beurteilung zukommen lassen. Kann mir aber vorstellen, dass das für so ein Gespann nicht ganz so einfach ist, da eben 50, 60 Leute gegenüber zu haben, denen man jetzt sozusagen Rechenschaft schuldig ist. Aber er hat sich genauso gut geschlagen wie auf dem Platz auch, hat das sehr souverän gemanagt. Das muss man dazu sagen, es war einfach auch eine sehr gute Leistung von ihm. Insofern kam da nicht besonders viel Kritik an seiner Spielleitung auf. Aber wie gesagt, sehr jovial, sehr sympathisch, sehr sicher auch das Ganze gedeichselt in dieser großen Runde. Das war wirklich so, dass wir dann in so einem übergroßen Kreis gesessen haben und Mitja saß mit seinen beiden Assistenten also quasi vorne und hatte uns alle um sich herum. Das hat dann so eine halbe bis dreiviertel Stunde gedauert. Und wie es immer ist, dann am Samstagabend, man sitzt dann noch in der Kneipe der Sportschule Hennef ein bisschen beisammen beim Bier und diskutiert über dieses und jenes. Und Mitja mit seinen und seinen Assistenten waren auch da. Und da haben wir sozusagen noch jenseits der offiziellen Besprechung noch ein bisschen weiter gequatscht.
Also habt ihr da schon die ersten roten Karten wahrscheinlich durchdiskutiert, was, so ist wir, gewesen, genau. Was wir ja gleich auch noch machen wollen. Aber kurz noch zu den Beobachtern. Wie ist denn da, also sehen Beobachter Sachen schon sehr ähnlich oder gibt es da auch immer wieder Ausschläge in beide Richtungen?
Ich würde sagen, das kommt sehr darauf an, welches Spiel man gesehen hat. In dem konkreten Fall ist tatsächlich relativ bald abgefragt worden, als wir dann vom Spiel wieder zurück in die Sportschule Hennef kamen, abgefragt worden, wie wir den Schiedsrichter gesehen haben und welche Noten wir ihm gegeben hätten. Jetzt haben wir hier noch nicht en Detail das Beobachtungssystem analysiert und die Notengebung. Es ist so gewesen, dass sämtliche Beobachter zwischen 8,3 und 8,5 Punkten lagen. Das müsste man jetzt...
Also alle?
Alle, genau. Das müsste man jetzt ein bisschen genauer erläutern, was das konkret bedeutet. Ich kann aber sagen, dass diese Spanne sehr, sehr eng ist. Das heißt, es gab keine besonders große Abweichung. Also wir lagen alle insgesamt nur 2/10 auseinander. Wurde gefragt, wer sieht ihn über 8,4. Das ist so eine Standardnote für eine gute bis sehr gute Spielleitung, ist die 8,4. Wenn man ihn besonders gut gesehen hat, gibt man vielleicht ein Zehntel noch drauf, 8,5. Wenn man sagt, das eine oder andere hat mir nicht so gefallen, geht man vielleicht ein Zehntel runter. Und bei größeren Ausschlägen, also in einem besonders schwierigen Spiel, besonders gute Leistung, da geht man dann noch weiter nach oben. Und wenn es gravierende Fehler gegeben haben sollte, dann geht man noch weiter runter. Aus Sicht der Beobachter, wie gesagt, immer. Und diese Spannweite 8,3 bis 8,5 ist sehr, sehr eng. Das heißt, im Klartext, die Beobachter haben ihn alle sehr, sehr ähnlich gesehen. Diese Notbremse, die er mit einer roten Karte geahndet hat, war dann auch letztlich gar nicht so umstritten, wie man sich das vielleicht hätte vorstellen können, was daran gelegen hat, dass wir alle relativ weit weggesessen haben in der Situation, alle deutlich rechts der Mittellinie. Die Situation selbst war deutlich links der Mittellinie, also im entfernt gelegenen Strafraum. Wir hatten also als Beobachter nicht die beste Sicht, haben auch dann darüber gesprochen, was heißt das eigentlich für einen Schiedsrichterbeobachter, der kein Videomaterial zur Verfügung hat, wenn er eine Situation beurteilen soll, die er eigentlich selbst gar nicht so hundertprozentig genau gesehen hat, jedenfalls in keinem Fall besser als der Schiedsrichter. Und so war es ja auch. Mitja war sehr, sehr nah dran. Sein Assistent Oliver Aust hat auch prächtig gestanden. Die beiden haben sich sofort verständigt, hat man gesehen. Einerseits über das sogenannte Funkfahnensystem. Das heißt, Oliver hat auf sein Knöpfchen gedrückt in der Fahne, hat, wie das im Schiedsrichterjargon heißt, Dauerfeuer gegeben. Das ist dann immer so das Zeichen, ich will eine rote Karte haben. Das war für mich eine Notbremse. Mitja guckt kurz raus, hatte offensichtlich denselben Gedanken, hat den Spieler sofort vom Platz geschmissen. Und es gab auch ehrlich gesagt relativ wenig Proteste von Oberhausener Seite. So wie das Ganze gelaufen ist, wirkte das alles auch sehr glaubwürdig. Das ist so eine Situation, wo ich als Beobachter auch sage, das habe ich nicht besser gesehen als du. Und so schnell, wie ihr reagiert habt, so einig, wie ihr euch gewesen seid und so, wie das auch akzeptiert worden ist, war das gar nicht so wahnsinnig umstritten. Das sind alles Indizien, keine Belege, aber Indizien dafür, dass die Entscheidung korrekt gewesen ist. Wie gesagt, immer unter dem Aspekt, dass man eben keine Videoanalyse machen kann bei Amateurspielen. Insofern waren auch die Kollegen alle geneigt, die Kollegen Beobachter, die Situation als richtig zu beurteilen und positiv in die Beurteilung mit einfließen zu lassen.
Also dann eher positiv. Ja. Also nicht, wenn man es nicht gesehen hat, wird einfach gar nicht bewertet, sondern dadurch, dass die Außenumstände dafür sprachen, sagt man, okay, gibt eher einen Pluspunkt.
Da muss man sich als Beobachter letztlich entscheiden. Ich kann mich auch auf den Standpunkt stellen, ich habe es überhaupt nicht gesehen. Ich kann aber auch sagen, die Gesamtumstände sprechen für mich eindeutig dafür, dass er eine korrekte Entscheidung getroffen hat. Die meisten haben dazu geneigt und dann fließt es eher positiv mit in die Beurteilung ein. Ja.
Also eher Lob für den jungen Stegemann, das ist der jüngere Bruder.
Das ist der jüngere Bruder, genau. Das Lustige ist daran, dass er sieht sein Bruder schon auch ein bisschen ähnlich. Und gerade so am Laufstil merkt man die Gemeinsamkeiten doch sehr. Also ich hatte ein paar Mal schon mich auch dabei ertappt, auf der Tribüne sitzend, dass ich die Ähnlichkeit schon durchaus gegeben finde und dachte, ist das der Sascha? Nee, ist der Mietja. Hm. Aber beide können wirklich ausgezeichnet pfeifen. Das muss man sagen, es gibt noch einen dritten in der Familie, der ist nochmal deutlich jünger. Ich glaube, der ist noch minderjährig, auch ein Schiedsrichter. So eine richtige Schiedsrichterfamilie. Mal gucken, was der dritte dann in Zukunft leisten wird und ob man ihn auch in den höheren Spielklassen sehen wird.
Ich sehe eine Schiedsrichter-Stegemann-Dynastie
unbedingt
aufziehen. Warten wir es mal ab, beobachten das. Lob und Tadel gab es also schon an der Sportschule am Wochenende. Und jetzt gucken wir mal, wie sich denn die Schiedsrichter am Wochenende in der Bundesliga und in der zweiten Bundesliga geschlagen haben.
Ganz genau.
Hier bei Colinas Erben.
Einem Spieler, der fair einen Ball erobert, die gelbe Karte zu geben, wissentlich, dass er schon gelb hat und ihn dann mit gelb-rot vom Platz zu schicken. Und dann gehe ich aus der Coaching-Zone, das stimmt, und sage zum Hoffenheimer Kollege, wohlbemerkt nicht zu Markus Gisdol, er soll bitte nicht provozieren, und habe gesagt, zeig, dass das Ball war vom Francis. Und dann geht der Herr Sippel hin. Ich habe kein Wort zum Herrn Sippel gesagt, negativ, und keins zum Schiedsrichter. Und schickt mich 16 Minuten auf die Tribüne. Das war in dieser eine Minute, ist das alles passiert. Da muss ich sagen, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn.
Das war Christian Streich, der Trainer vom SC Freiburg, der dieses Mal nicht das komplette Spiel aus der Coachingzone verfolgen durfte. Denn er wurde vom Schiedsrichter Tobias Stieler auf die Tribüne verwiesen. Das war in der 42. Minute. Ich würde trotzdem vorschlagen, wir machen das mal der Reihe nach und beginnen erstmal mit dem Foul, das zum Strafstoß für Hoffenheim führte. 10. Minute, Sorg gegen Volland, aus deiner Sicht berechtigter Pfiff?
Klarer Strafstoß, gut zu sehen auch, dass Tobias Stieler sich sofort entscheidet, auf den Punkt zu zeigen, also ohne jedes Zögern. Einwandfreies Foul, wir haben jetzt so viele Entscheidungen, ich glaube, die gehört zu denen, über die wir eigentlich gar nicht großartig sprechen müssen. Das eigentlich Kuriose oder eigentlich Bemerkenswerte an diesem Strafstoß folgt ja erst noch. An der Berechtigung kann kein Zweifel bestehen. Man hat auch gesehen, selbst die Freiburger haben da nicht großartig protestiert. Ich will es nicht übertreiben, aber sowas ist immer ein Indiz. Es ist kein Beweis, aber ein Indiz dafür. Sie haben es akzeptiert und das war eigentlich auch eine klare Sache.
Und dann eigentlich müsste man jetzt so ein, weiß ich nicht, nochmal eine Fanfare haben oder so, weil das kommt jetzt so in die Kategorie der dümmsten roten Karte. Vielleicht können wir das ja diese Saison mal küren. Salihovic verwandelt den Strafstoß. Dann gibt's eine Rudelbildung irgendwie. Man weiß eigentlich gar nicht so genau, warum das passiert.
Ich glaube, weil er den Ball nicht rausgerückt
ja,
hat.
Ja, aber warum macht er das eigentlich? Warum gibt er den Ball nicht wieder her? Er könnte ja eigentlich zum Torjubel einfach ausbrechen. Es waren noch 80 Minuten zu spielen. Zeitspiel war also auch noch nicht zu erwarten. Und dann haut er dem Schuster einfach eine runter.
Habe ich noch nie gesehen, sowas. Wenn ich den Medien glauben darf, die es ja dann sicherlich immer ganz sauber und brillant recherchieren, hat es das auch noch nie gegeben, dass jemand einen Strafstoß verwandelt und überhaupt ein Tor schießt und fliegt 30 Sekunden später vom Platz, weil er den Gegner ohrfeigt. Das ist auch in der ganzen Entstehung recht seltsam gewesen, weil Schuster da an dem vorbeiläuft und als ob ihn Salihovic da schon erwartet hätte, holt er aus. Also kein heftiger Schlag natürlich, nee. Nichts, was Schuster jetzt verletzt hätte, aber natürlich ist das eine Tätlichkeit, da muss man gar nicht drüber reden. Und um direkt mal damit anzufangen, Tobias Stieler ausgezeichnet gemacht in der Situation, als Salihovic den Ball nicht rausrückt, sprintet Stieler sofort dahin. Das dient eigentlich dazu, um Schlimmeres zu verhindern, Schlimmeres zu verhüten, dass es möglichst gar nicht erst dazu kommt, dass der Schiedsrichter durch seine reine Präsenz schon dafür sorgt, dass die sich jetzt niemand so einer Tätigkeit oder Ähnlichem hinreißen lässt. Aber womöglich hat Salihovic geglaubt, der sieht das nicht. Ich habe keine Ahnung, man müsste das den Spieler fragen, was ihn da geritten hat. Soweit ich weiß, hat er sich auch noch nicht geäußert. Stieler sieht das, zückt sofort den roten Karton. Einwandfreie, gute Entscheidung. Das ist nicht leicht zu sehen gewesen, meine ich. Denn in so einer Rudelbildung musst du immer auf alles Mögliche achten. Und sowas kann dir auch schon mal entgehen, weil das auch sehr schnell ging.
Ja.
Es ging so richtig, zack, man hat es kaum gesehen. Da hat er schon eine hängen gehabt. Stieler dabei, Stieler zieht rot. Astrein gemacht, schon nach 10 Minuten, 11 Minuten zwei wichtige, spielwichtige Entscheidungen getroffen, einen Strafstoß, einmal rot. Ein Spiel so anzufangen, da weißt du als Schiedsrichter schon, heute habe ich ein schweres Amt.
Und so ging es dann ja auch weiter. Er hat dann zweimal gelb gezückt gegen den Freiburger Coquelin. In der 42. Minute ist der dann schon vom Platz gegangen. Mhm. aus deiner Sicht die beiden gelben Karten, also es war ja wegen wiederholten Foulspiels, kann man ja sagen, beide Fouls gelbwürdig?
Das erste Foul war klar gelbwürdig, das zweite nicht. Ich denke, es ist auch weitgehend, muss schon sagen, unstrittig, dass die gelb-rote Karte letztlich überzogen gewesen ist. Coquelin erobert sich den Ball da mit eindeutig fairen Mitteln. Das ist eine Art des Tacklings, eine Art der Zweikampfführung, die vollkommen legal ist, die auch vollkommen legitim ist. Dass er den Hoffenheimer dann ein bisschen trifft, das ist letztlich nicht ausschlaggebend. Also ich würde sagen, äußerstenfalls kann man hier auf Foul entscheiden. Selbst da würde ich eigentlich schon Zweifel anmelden und sagen, ich glaube, das war eigentlich eher sauber gespielt. Eine Karte, was auf keinen Fall wert. Aber nehmen wir einfach mal die Perspektive des Schiedsrichters ein und betten diese Situation wieder mal in den Gesamtkontext ein. Coquelin ist, ich glaube, 90 Sekunden zuvor verwarnt worden. Der war noch so ein bisschen auf Speed, ne, kann man sagen. Und es ist als Schiedsrichter so, du siehst, dieser Spieler hat gerade gelb gesehen, der ist in Fahrt, der hat Schaum vorm Mund. Und ich bin mir relativ sicher, dass Tobias Stieler in der Situation das Ganze als aggressiver wahrgenommen hat, als es letztlich gewesen ist. Wenn man es als Einzelsituation sieht, denkt man sich, da war doch gar nichts. Wenn man aber weiß, dass der Spieler vorher verwarnt worden ist und ihm da wirklich so on fire ist, nimmt man das als Schiedsrichter anders wahr. Und ich habe mir diese Situation auch noch ein paar Mal in der Zeitlupe angeguckt. Das Bemerkenswerte, vielleicht sogar Kuriose in der Situation ist, dass die Art, wie Coquelin in den Zweikampf geht, zunächst mal tatsächlich so aussieht, oh weia, gestrecktes Bein mit offener Sohle voran. Und im letzten Moment knickt der Fuß so ein bisschen ab und erobert den Ball dann doch ganz fair. Das heißt, wenn ich als Schiedsrichter wahrnehme, wie geht da jemand wirklich, der geht mit Vollspeed sozusagen in diesen Zweikampf rein. Du hast als Schiedsrichter das Gefühl, im Kopf heißt es schon, oh weia, gleich knallt's. So. Es hat aber nicht geknallt. Möglicherweise, es ist nur eine Vermutung, möglicherweise war genau dieses mit hoher Geschwindigkeit in den Zweikampf gehen, mit dem Fuß vorneweg, die bei Tobias Stieler schon quasi die Entscheidung im Kopf vorweggenommen haben. Ich weiß es nicht, aber es sah auf jeden Fall so aus. Im letzten Moment, wie gesagt, ändert er dann die Zweikampfführung und erobert den Ball noch fair. Irgendwie war, glaube ich, der Schiedsrichter da noch so ein bisschen im Gedankenprozess und hat sich gedacht, schon wieder der, den habe ich doch gerade erst gehabt. Den ziehe ich hier aus dem Verkehr. Das ist das zweite Mal innerhalb kürzester Zeit und zieht dann da gelb-rot. Das war das Punkt 1. Punkt 2, und das sah so ein bisschen unglücklich aus für mich, zumindest in der Außenwirkung. Er pfeift, macht erstmal gar nichts, geht dann auf den Hoffenheimer Spieler zu, der am Boden liegt, sich da die Knochen hält, das aber schwerstens getroffen worden wäre, guckt so ein bisschen runter und zieht dann die gelb-rote Karte. Und das wirkte nach außen so ein bisschen so, als ob Stieler gucken würde, hat er sich verletzt? Er hat sich verletzt, dann tue ich ihn jetzt runter. Mhm. Ich bin mir sicher, dass es nicht so gewesen ist. Denn als Schiedsrichter hast du nicht zu gucken, was die Folgen waren. Du musst das schon auf der Grundlage der Aktion selbst beurteilen, ob du da jetzt eine persönliche Strafe aussprichst oder nicht. Du kannst nicht erst gucken, hat er den verletzt oder nicht, bevor du dich entscheidest, was du jetzt tust. Zeigst du gelb, zeigst du rot, zeigst du nix. Aber wie gesagt, in der Außendarstellung für mich etwas unglücklich, erstmal nichts zu machen, von der ganzen Körpersprache auch nicht den Eindruck zu erwecken, ich will den runterschmeißen, dann zu gucken, was ist mit dem Hoffenheimer, und dann weiterzugehen, gelb-rot zu zeigen, wirkte, wie gesagt, nicht ganz glücklich und könnte auch dazu geführt haben, dass die Freiburger so aufgebracht gewesen ist. Christian Streich dann auch. Also, wie gesagt, eine Entscheidung, die sicherlich übertrieben war. Herbert Fandl hat gegenüber dem Kicker auch gesagt, das war eine überzogene Entscheidung. Also haben wir sozusagen auch hier schon die offizielle Lehrmeinung. Die würde ich da auch mittragen. Aber wie gesagt, war für den Schiedsrichter auch nicht leicht. Aber in der Situation speziell hat er nicht so ganz glücklich ausgesehen.
Direkt darauf folgend gab es dann ja den eben schon angesprochenen Tribünenverweis für Freiburgs Trainer Christian Streich. Streich war natürlich überhaupt nicht zufrieden, erstmal mit der gelb-roten Karte und dann auch damit, dass er da auf die Tribüne geschickt wurde. Ich habe mich gewundert, dass überhaupt ein Trainer so früh in einem Spiel schon hochgeschickt wird, und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, man hat ja da kein Mikrofon gehabt, aber dass er jetzt den Schiedsrichter irgendwie beschimpft hätte oder so. Also er ist irgendwie zu seinem Kollegen darüber gegangen, zum Gistol, der, ich glaube, er wollte, dass der nicht noch weiter aufwiegelnd da wirkt. Und dann wurde er auf die Tribüne geschickt. Aus meiner Sicht überzogen.
Ich muss zunächst mal sagen, der frühe Zeitpunkt erklärt sich ein bisschen auch daraus, dass in diesem Spiel bis zu dem Zeitpunkt auch schon einfach wahnsinnig viele Sachen passiert sind. Also da ist ja schon Stoff drin gewesen für mehrere Spiele im Grunde genommen.
Na klar, aber da war jetzt nicht unbedingt Christian Streich so im...
Nehme ich auch an. Ich habe das nicht das ganze Spiel gesehen, sondern eben nur längere Ausschnitte und habe mir auch nochmal einzelne längere Passagen angeguckt, um das so ein bisschen in den Kontext zu bekommen. Es wirkte in der Situation auf mich auch nicht so, als ob da so wahnsinnig viel los war, muss man dazu sagen. Christian Streich ist ja ein allseits geschätzter, allseits beliebter Trainer. Christian Streich ist aber auch ein Trainer, der in der Linie, ich sag's erstmal zurückhaltend, sehr engagiert auftritt. Ich weiß aus Schiedsrichterkreisen, die da auch an der Linie eben stehen oder die etwas näher am Geschehen dran sind als wir, die sagen, Christian Streich ist auch ein problematischer Trainer. So engagiert der ist für den Schiedsrichter und die Assistenten nicht leicht. Denn sein Engagement richtet sich eben nicht immer nur auf seine Mannschaft, sondern bisweilen auch gegen das Schiedsrichtergespann. Wir haben Christian Streich eben gehört. Ich kann es nicht widerlegen. Ich weiß nicht, was Tobias Stieler oder der vierte Offizielle, Peter Sippel, in dem Fall dazu zu sagen hat, wie das Ganze jetzt sich aus deren Sicht abgespielt hat. Es ist ungewöhnlich, einen Trainer so früh auf die Tribüne zu schicken. Es wird auch, das so denke ich zumindest, nicht wegen des einmaligen Verlassens der Coaching-Zone gewesen sein. Das dürfen Trainer nicht, aber da genügt normalerweise nicht das einmalige Verlassen, dass man direkt auf die Tribüne geschickt wird. Normalerweise würde ich sagen, wenn ein Trainer so früh gehen muss, ist da schon einiges gewesen an Aggression, an Aggressivität von ihm. Ich kann es aber nicht abschließend beurteilen, weil ich, wie gesagt, nicht weiß, was Tobias Stieler in den Spielbericht eingetragen hat. Vielleicht erfahren wir das noch, was seine Begründung gewesen ist. Christian Streich sagt ja selbst, ich habe im Grunde nichts gemacht. Da ganz zivil dazu aufgefordert, dass hier nichts weiter passiert, also im Grunde deeskalierend gewirkt. Aber der Schiedsrichter und Herr Sippel, also der vierte Offizielle, haben das irgendwie vollkommen überreagiert in der Situation. Nehmen wir das einfach mal so zur Kenntnis. Es ist ungewöhnlich. Ich konnte es aus der Situation selbst heraus auch nicht erkennen, dass es wirklich einen Grund gegeben hat. Würde aber da wirklich gerne auch den offiziellen Spielbericht kennen oder hoffe, dass man da so ein bisschen was erfährt. Vielleicht werden wir das erfahren, denn normalerweise gibt es für solche Tribünenverweise dann auch eine Geldstrafe und es kommt dann schon mal vor, dass man dann auch erfährt, was genau da eigentlich gewesen ist oder gewesen sein soll.
Da muss auch recht schnell entschieden werden, weil es könnte ja auch sein, dass man sagt, das war jetzt so schlimm, der muss jetzt ein paar Spiele zugucken und Freiburg spielt ja gegen Bayern schon morgen.
Genau. Mal gucken. Nach allem, was ich weiß, ist es so, dass Sperren erst im Wiederholungsfalle oder bei sehr, sehr schwerwiegenden Angelegenheiten verhängt werden. Nach meiner Kenntnis ist Christian Streich bislang noch nicht auf die Tribüne verwiesen worden.
Ich glaube auch nicht.
Deswegen gilt er da, glaube ich, nicht als sogenannter Wiederholungstäter. Insofern gehe ich davon aus, dass er morgen beim Spiel Freiburg gegen Bayern ganz normal auf der Bank sitzen wird und dass es für ihn auch nur eine Geldstrafe geben wird. Wir werden es erfahren und dann auch den Grund erfahren. Von meinem Eindruck her würde ich sagen, fand ich eine übertriebene Maßnahme, aber wie gesagt, für ein abschließendes Urteil ist es mir noch zu früh, weil ich nur die Position von Christian Streich kenne, nicht aber die des Schiedsrichtergespanns.
Nochmal kurz zur Person Christian Streich. Wir hatten ihn ja in der letzten Saison auch schon zwei, dreimal, wo er sich ja auch sehr kritisch in Interviews war vorletztes Jahr, wo er sich sehr kritisch über Schiedsrichterentscheidungen geäußert hatte. Da ging es Freiburg so, dass er sich immer benachteiligt fühlte die ganze Zeit. Spielt sowas dann auch im Hinterkopf von Schiedsrichtern eine Rolle?
Das darf es nicht. Das darf es genauso wenig, wie es eine Vorgenommenheit geben darf gegenüber Spielern, die irgendwie in die Richtung geht, wie der fällt besonders schnell, der spielt besonders unfair, der ist mit dem Mundwerk besonders intensiv dabei. Es darf es eigentlich nicht. Es ist ein weites Feld natürlich, denn um die Plattitüde mal loszulassen, natürlich sind Schiedsrichter auch Menschen. Natürlich nehmen sie einen gewissen Erfahrungsschatz mit in ihre Spiele. Aber sie müssen professionell amtieren, professionell agieren. Und das bedeutet auch, dass sie sowas ausblenden müssen. Jedes Spiel beginnt bei Null. Jeder Spieler, jeder Trainer bekommt eine neue Chance. Es darf eigentlich keine Rolle spielen. Solange ist Tobias Stieler jetzt auch noch nicht dabei, dass er da an Ressentiments was großartig aufgebaut haben kann. Ich kann vielleicht die Reaktion der Schiedsrichterbeobachter des Fußballverbands Mittelrhein wiedergeben. Als wir das zusammen geguckt haben, da war die Stimmung tatsächlich schon so in die Richtung, das wurde bei dem Streich aber auch mal Zeit. Also die Kollegen, die wie ich Schiedsrichter beobachten, hatten schon so den Eindruck, der Streich ist schon einer, der gerne mal es übertreibt gegenüber den Schiedsrichtern und kein Wunder, dass der irgendwann mal auf die Tribüne gehen darf. So war da die Stimmung, mehr kann man dazu ja nicht sagen. Die Stimmung, die sich natürlich beim gemeinsamen Fernsehgucken auch dann einfach daran festmacht, was sehen wir da, wie ist das Ganze, die sich weniger an der konkreten Situation festgemacht hat, sondern eher an der Person Christian Streich, wo es eben hieß, mag ja sein, dass das ein netter Mensch ist und er gibt lustige und hörenswerte Interviews, aber gegenüber den Schiedsrichtern tritt er eben auch sehr vehement auf und es war niemand verwundert, dass es mal passiert ist, sagen wir so.
Dann halten wir das so fest und warten mal ab, ob wir noch Einblick in diesen Spielberichtsbogen bekommen von Tobias Stieler und ja, gehen in die zweite Halbzeit. Da gab es dann nochmal Rot und zwar gegen den Freiburger Memedi. wegen einer Geste, die man relativ selten auf Fußballplätzen mittlerweile sieht. Ich glaube, früher war das öfter, aber er hat dem Schiedsrichterassistenten einen Vogel gezeigt.
Der Autofahrergruß, genau.
Ja. Das ist schon ungewöhnlich an sich. Dann gab es direkt die rote Karte. Aus deiner Sicht, hatte der Schiedsrichter da Ermessensspielraum oder musste er die rote Karte zeigen?
Nein, da gibt es keinen Ermessensspielraum mehr. Wenn es so offensichtlich passiert, wie es bei Memedi der Fall gewesen ist, der, ich glaube, einen Freistoß gegen sich gepfiffen bekommt, für mich auch die richtige Entscheidung, den Freistoß da zu pfeifen, und heftig darauf reagiert, sich umdreht und wirklich zum Schiedsrichter guckt und ihm den Vogel zeigt, das war auch nicht einfach nur so eine Geste, die man irgendwie vielleicht auch anders bewerten könnte, unter dem Motto, was mache ich Spinner für einen Scheiß, sondern dass die galt eindeutig dem Schiedsrichter. Und wenn es so offensichtlich ist, dass es das ganze Stadion im Prinzip gesehen hat, ich übertreibe jetzt mal leicht, und wo vollkommen klar ist, die gilt dem Referee und sonst niemandem, gibt es leider keinen Ermessensspielraum. Muss dazu sagen, dass es für einen Schiedsrichter keine schöne Entscheidung ist, ein Spieler wegen Schiedsrichterbeleidigung in irgendeiner Form, sei es jetzt in Form von Gesten, die irgendwie Vogel zeigen, oder in Form einer verbalen Entgleisung des Feldes verweisen zu müssen, ist für keinen Schiedsrichter angenehm. Die zeigt man nicht gerne. Einfach denkt so, das ist sowas, was es möglichst zu vermeiden gilt. Gut, aber das war quasi der Kulminationspunkt dieses ohnehin schon schwierigen Spiels. Ermessensspielraum gibt es da keinen, auch wenn es jetzt keinem sozusagen wehtut, aber es untergräbt natürlich an der Stelle die Autorität des Schiedsrichters. Ist deshalb nicht nur nicht statthaft, sondern strafwürdig. Deswegen kann das hier nur den Platzverweis geben. Wie gesagt, auch wenn ich sicher bin, dass Tobias Stieler diese rote Karte da alles andere als gerne ausgesprochen hat.
Also können wir sagen, Memedi und Salihovic sind schon mal auf der Kandidatenliste für die dümmste rote Karte des Jahres.
Gewiss.
Und dann gehen wir zum nächsten Spiel. Bayern 04 Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach. Da gab es auch ein bisschen was zu diskutieren. Denn Schiedsrichter Dr. Felix Brüch, der hat einen Elfmeter gezeigt für die Leverkusener, gab eine weite Flanke auf den zweiten Pfosten, hinter den zweiten Pfosten sogar noch. Der Ball geht über Arango, der da irgendwie versucht hochzusteigen, den Ball aber nicht erreicht. Und Toprak köpft dann den Ball gegen die ausgestreckten Arme von Arango und Brüch gibt Elfmeter. Dazu gab es dann direkt auch Reaktion, der Trainer von Gladbach, Lucien Favre, sagte, die Regel ist ein Albtraum für die Schiedsrichter, sie ist schwer zu interpretieren, weil sie nicht klar ist. Sportdirektor Max Eber sagte, das Problem ist, die Szenen müssen gleich bewertet werden und das werden sie nicht. Und Torhüter Marc-André Ter Stegen äußerte sich, irgendwann kommen wir dahin, dass der Gegner versucht, aus einem Meter gegen die Hand zu schießen, um einen Elfmeter zu bekommen. Das kann nicht sein. Wir sind wieder beim Handspiel, haben wir jetzt schon sehr häufig diskutiert und das ist jetzt wieder ein Fall, wo wir sagen müssen, ja, der Schiedsrichter sieht einfach nur, er kann nur blöd aussehen, weil wenn er den Elfmeter nicht gegeben hätte, hätten sich die Leverkusener aufgeregt, so regen sich die Gladbacher auf, regen sich die Gladbacher zu Recht auf, hätte man da auf den Elfmeterpfiff verzichten können.
Wir trennen doch jetzt einfach mal zwischen der Lehrmeinung, die es auch hier schon gibt, und dem, wie man das vielleicht als Zuschauer sieht oder auch als interessierter Schiedsrichter oder Schiedsrichterbeobachter oder Schiedsrichterbeurteiler, wie auch immer. Es ist bereits durchgesickert, dass auch diese Entscheidung für falsch erklärt worden ist. Beobachter war Helmut Krug. Auch da ist es so, dass Herbert Fandl, der Schiedsrichterchef des DFB, sich bereits geäußert hat im Kicker und gesagt hat, das war kein strafwürdiges Handspiel. Sein Argument war, es gab eine vergleichbare Szene in der vergangenen Saison im Spiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem SC Freiburg. Schiedsrichter damals Felix Zweier, der einen Strafstoß verhängt hat, nachdem Macchiardi von hinten angeköpft worden ist. Ich habe auch hier ein Zitat rausgesucht. Felix Zweier hat sich ja in 11 Freunde geäußert. Im, ich glaube, letzten oder vorletzten Heft, im vorletzten war es, hat die Regeländerung zur neuen Saison etwas ausführlicher erläutert und hat zu dieser Szene geschrieben, im Spiel Nürnberg gegen Freiburg hatte ein Freiburger Verteidiger eine Flanke nicht erreicht. Sein Kollege dahinter hatte ihm den Ball an den Arm geköpft, den er weit über dem Kopf hatte, also so wie Arango jetzt auch zunächst mal. Das war kurz nach der Winterpause, in der wir Schiedsrichter das Thema besprochen und eine Art von Schablon erarbeitet hatten, wo die Arme sein dürfen und wo nicht. Nach dieser Schablone war das für mich eindeutig eine unnatürliche Handbewegung. Allerdings geht es vordergründig immer noch um die Absicht und die war in dem Fall nicht gegeben. Der Freiburger hatte den Ball von hinten an den Arm bekommen, also konnte es keine Absicht sein. Deshalb war meine Entscheidung leider falsch. Und so apodiktisch wie es hier steht, müsste man sagen, wenn man diese Schablone eben anlegt, sagt man, müsste man grundsätzlich sagen, wer den Ball von hinten an den Arm geköpft bekommt, begeht kein strafwürdiges Handspiel. So ist es im Prinzip gesagt worden, so wird es jetzt auch vom DFB vertreten. Und jetzt kommen Stimmen wie beispielsweise von David Nienhaus, auch besser bekannt als der Ruhrpoet, der auf Twitter schrieb, Arango hält den Arm unnatürlich bewusst lange oben, quasi zur Sicherheit in Anführungszeichen. Und der Twitterer Sport ist Nord schrieb dazu nicht nur das, meiner Meinung nach zieht er ihn sogar noch ein Stück weiter hoch, nachdem er den Ball verpasst hat. Das heißt, diese beiden sagen, naja, das ist, jetzt sind wir doch im Grunde wieder an dem Punkt, wo man sagt, wenn ein Spieler quasi weiß, wenn er von hinten angeköpft wird, oder wenn er von hinten an den Arm geköpft bekommt den Ball, dann kann das nicht strafbar sein, dann kann er genau das ja in seine Strategie, in seine Taktik mit einbeziehen. Und in der Tat, wenn man sich das anguckt, wirkte das bei Arango fast ein bisschen so, dass er sich gedacht hat, ich lasse ihn einfach mal oben und bilde da mit meinem Arm quasi ein Hindernis. Wenn der mich jetzt anköpft, gibt's ja keinen Elfmeter. Und damit hätte ich verhindert, dass der Ball irgendwie in den Strafraum zurückkommt. So. Und wenn wir so drüber reden, wissen wir schon, wie unglaublich kompliziert das Ganze natürlich ist. So ist es beim Handspiel ja auch. Ich hatte auch den Eindruck, dass der den seltsam lange oben lässt. Also ganz bestimmt nicht mehr um irgendeine Bewegung auszusteuern, ne? Hattest du auch den Eindruck? Also es war doch irgendwie nicht mehr...
Ich würde schon sagen, dass der Präzedenzfall, der da ja angeführt wird, mit Macchiardi nicht hundertprozentig passt, weil Macchiardi halt hochgesprungen ist und wieder landet und die Arme einfach in der normalen Bewegung wieder runternimmt. Arango, der steht da wie ein Handballer in der Mauer.
Das ist wirklich ein schöner Vergleich. Und dementsprechend hat er den Ball dann auch wie ein Handballer an die Hand bzw. den Arm bekommen. Also... Offizielle Lehrmeinung, halten wir fest, ist von hinten angeköpft, ist kein strafwürdiges Handspiel. Offenbar auch dann nicht, wenn man den Arm, wie es scheint, zumindest unnatürlich lange oben hat und vielleicht sogar darauf spekuliert, von hinten angeköpft zu werden. Ich meine, da könnte man nochmal drüber diskutieren, wobei das ja jetzt sind wir in der kuriosen Situation, dass wir hier eine Festlegung haben, wonach ja oft gerufen wird. Das heißt, nun sagt doch einfach mal was, nun engt doch mal den Spielraum ein beim Handspiel und sagt irgendwie, wenn X, dann immer Y. Und X heißt in dem Fall Arm oben von hinten angeköpft. Dann Y, niemals Strafstoß. Haben wir jetzt? Jetzt sind wir wieder unzufrieden, weil wir sagen, naja, und wenn er das aber ausnutzt? Und so sieht's doch aus. Stimmt? Also müsste man im Grunde wieder drüber reden, ist das sozusagen eine Form von Absicht vielleicht von Arango gewesen, die man für strafwürdig hält, weil es weil ihr ein taktisches Moment innewohnt, dem man einfach die Legitimität abspricht? Ich würde sagen, darüber kann man zumindest diskutieren. Ne?
Sollte man auf jeden Fall. Also, wenn sich das einbürgert, dass Verteidiger, über die eine Flanke hinweg segelt, einfach mal die Arme oben stehen lassen, wird das zu einer Veränderung des Spiels führen. Und dann hat Marc-André Ter Stegen ja auch wieder recht, ne? Dann sind wir wieder im Hockeybereich, wo man an die Füße schießt. Im Fußball wären es dann die Hände. Und das sollte ja nicht das Ziel sein.
Soweit wird es auf keinen Fall kommen. Soweit wird es auch, denke ich, nicht kommen, denn es wird weiterhin Kriterien geben, über die diskutiert werden wird. Nochmal, ich habe es letzte Woche schon mal geschrieben, was das Handspiel betrifft. Ich glaube, wir sind hier gerade einfach in einer Phase, in einem Prozess der Wandlung, was das Thema absichtliches Handspiel betrifft. Bis vor der letzten Saison, würde ich sagen, war es einfach wirklich so, Hand zum Ball, Absicht, Ball zur Hand, keine Absicht. Je kürzer die Entfernung, desto unwahrscheinlicher, dass Absicht vorliegen konnte. Dann gab es quasi für mich diesen Wendepunkt mit dem geahndeten Handspiel von Subotic beim Champions-League-Spiel zwischen Dortmund und Manchester City. Und seitdem ist das Ganze einer Wandlung unterwegs, die eben bedeutet, es wird wesentlich häufiger auf Absicht entschieden, weil man eben sagt, die Profis umgehen das ganz bewusst. Die sind mündig, die sind einfach immer besser geworden. Und ich glaube, dieser Prozess wird noch eine Weile anhalten. Sicherlich wird die öffentliche Diskussion darüber auch eine Rolle spielen. Die Regelhüter beim internationalen Regelboard sind nicht völlig unbeeinflusst von sowas. Wenn die merken, da gibt's eine große Unzufriedenheit, reagieren die schon auch auf sowas, muss man sagen. Also dieser Prozess ist nicht abgeschlossen. Ich würde auch nicht ausschließen, dass er nochmal rückgängig gemacht wird, dass man sagt, wisst ihr was, wir denken nochmal drüber nach, wie wir die Kriterien fassen, ob wir wirklich dabei bleiben wollen oder nicht. Aber fürs Erste ist es so. Problematisch finde ich daran auch, dass die Fußballregeln ja nun für alle Klassen gelten sollen. Und je weiter man nach unten geht, in die unteren Ligen, umso mehr muss man ja auch sagen, die Spieler sind da einfach nicht so gut. Und da ist eben wahnsinnig oft keine Absicht am Start oder keine Absicht im Sinne der Regel 12, wenn dort Handspiele begangen werden. Die Schiedsrichter, behaupte ich mal, pfeifen da auch deutlich seltener Handspiel. So, und wenn man den jetzt lehrt, Leute, im Zweifelsfalle geht doch auf den Punkt, dann kriegt man da unten wirklich Mord und Totschlag, muss man sagen. Und das ist gar nicht mal sonderlich übertrieben. Also ich finde es problematisch, in welche Richtung diese Auslegung geht, kann es, wie gesagt, nur erklären. Wir können auch hier, wenn wir sowas beurteilen, die offizielle Lehrmeinung mit einfließen lassen oder müssen es auch und müssen sagen, was will denn der DFB, was will der internationale Regelboard in solchen Situationen? Davon zu trennen ist sozusagen unsere eigene fußballphilosophische Bewertung, ob wir das gut finden oder nicht. Und wenn man, wie man sieht, ist es in solchen Fällen wie jetzt bei Arango auch schon wieder strittig, ob das wirklich dem Geist der Spielregeln entspricht, dass man da sagt, das ist kein Strafstoß. Also ich hätte durchaus auch Verständnis dafür zu sagen, Brüch hat da vollkommen korrekt entschieden. Es gibt eine Menge Punkte, die dafür sprechen, dass Arango hier wirklich absichtlich gehandelt hat.
Lassen wir das mal so stehen und sind uns sicher, wir werden da noch einiges mehr zu sehen bekommen, auch in dieser Saison. Wechseln die Partie, kommen zu Hannover 96 gegen Schalke 04 und feiern, was die Platzverweise an diesem Spieltag angeht, mal Bergfest. Rot gegen Benedikt Hövedes. Der hat nämlich eine Notbremse gegen Diouf gezogen, hat zumindest Schiedsrichter Bastian Dankert gesehen. Da gab es dann hinter der Diskussion, hat der Hövedes den Diouf überhaupt getroffen?
In der Sky-Zusammenfassung hat man die berühmte Lupe eingeblendet, um nachzuweisen, dass er ihn getroffen hat. So wie ich das da gesehen habe, ist das auch der Fall gewesen. Diouf ist durch gewesen. Der hat sich da auch nicht selbst aus dem Tritt gebracht. Es ist aus der Kameraperspektive nicht hundertprozentig aufzulösen gewesen. Allerdings bin ich doch recht sicher nach den Indizien, die dafür sprechen, dass hier eine Notbremse vorgelegen hat. Also einfach ein strafwürdiges Foul. Diouf war, wie gesagt, durch. Der mitgelaufene Schalker Hochland konnte damit sicher nicht mehr eingreifen. Also wir reden ja auch, müssen auch dazu sagen, bei einer Notbremse ist es entgegen anderer landläufiger Meinung nicht immer entscheidend, ob das wirklich der letzte Mann war. Hier war Hövedes in gewisser Weise auch der letzte Mann. Entscheidend ist immer, kann da noch ein Spieler eingreifen, ja oder nein? Hochland konnte hier nicht mehr eingreifen. Insofern war der Platzverweis zu verhängen. Klassische Notbremse, und weil es eben knapp im Strafraum war, musste es auch einen Strafstoß geben. Korrekt entschieden.
War ja auch ein schönes Angebot von Hövedes an Diouf, mit dieser Grätsche da so reinzugehen. Blieb ja nichts anderes übrig. Und das zweite Angebot kam dann von Tim Hoogland. Der hat nämlich in der 22. Minute Mame Diouf einfach, ich würde sagen, nach einer Flanke von rechts umgerissen. Da gab es nichts. Ich würde sagen, auch hier hätte es Strafstoß und rote Karte geben müssen.
Das ist wieder unser Zeitdruckwissen, das wir haben. Denn, zumindest ich muss gestehen, als ich die Szene in Originalgeschwindigkeit gesehen habe, habe ich mir gedacht, jo, da fällt da irgendwie um in der Mitte. Aber war da wirklich was, konnte ich im Originaltempo nicht sehen. Diouf selbst hat sich gar nicht beschwert. Ich glaube, Husti hat sich beschwert. Links unten im Bild hob so ein bisschen die Hände. War da nix, Schiri? Die gesamte Situation roch irgendwie nicht wirklich nach einem Foul und damit nicht nach einem Strafstoß. Und dann sehen wir die Zeitpunkte und sehen, ja, der ist gehalten worden, und zwar entscheidend gehalten worden. Durch dieses Halten kann er den Ball nicht mehr erreichen. Hätte er den Ball erreicht, wäre es eine hundertprozentige Torchance gewesen. Da die verhindert worden ist, hätte man auch hier sagen müssen, eigentlich 8 Minuten später hätte es erneut einen Platzverweis geben müssen und erneut einen Strafstoß. Hätte man nach 22 Minuten dann 2 Elfmeter für Hannover 96 und Schalke zu 9 gehabt. Ich glaube aber gar nicht mal, dass Bastian Dankert sich davor sozusagen, also dass er sich gescheut hat, die Entscheidung zu treffen. Ich glaube einfach, er hat es trotz guter Sicht gar nicht so wahrgenommen. Man muss es einfach immer aus der Perspektive des Schiedsrichters auch betrachten. Der hatte mit Sicherheit Zweifel, ob da was gewesen ist. Wenn ich sage, das roch insgesamt gar nicht nach Foul, dann meine ich damit, wir müssen doch mal hier auch auf diese fehlenden Proteste eingehen. Wie gesagt, wenn protestiert wird oder nicht protestiert wird, ist das niemals ein Beweis für oder gegen irgendwas, sondern höchstens ein Indiz. Aber als Schiedsrichter hat man schon in dem Fall so dass den Eindruck so, hier will auch keiner was von mir.
Ja, wir sollten das aber auch nicht zu sehr ausführen, sonst zetert der Diouf nächstes Mal wieder und dann ärgere ich mich auf der Tribüne,
korrekt,
dass er doch lieber weiter Fußball spielen soll.
Als Einzelentscheidung hätte es rot und Strafstoß sein müssen. Aus der Perspektive des Schiedsrichters sah es, glaube ich, einfach nicht so aus. Und weil es, wie gesagt, sehr, sehr schnell ging, auch nur so ein kurzes Halten war, das nutzen die Spieler auch aus. Muss man einfach sagen, ich finde es absolut verzeihlich, dass er das hier übersehen hat. Es ging, wie gesagt, sehr schnell und ich hatte den Verdacht, oder nicht mehr als vielleicht einen leisen Verdacht, und dann in der Zeitlupe sieht man plötzlich, dass es eigentlich recht klar gewesen ist. Aber so ist das nun mal, wenn man mit Zeitlupenwissen argumentiert. Der Schiedsrichter sieht es in der Schnelle des Spiels eben anders. Hat das hier entsprechend nicht so entschieden. Die Hannoveraner haben das Spiel auch so gewonnen und Meine Güte, die Schalker.
Was wäre dann los gewesen? Noch eine rote Karte mehr.
Die Schalker gehen dann doch nicht alle Spiele aus. Ja.
Nein, und sie hatten auch noch die Möglichkeit, noch ein weiteres Tor zu schießen. Es gab eine Szene, da passt Julian Draxler den Ball in die Spitze und Adam Soloy, der steht wirklich deutlich im Abseits. Es wird aber nicht gepfiffen, weil Clemens den Ball übernimmt. Der passt dann schließlich auf Soloy und der versemmelt in der 65. Minute den Ball. Und der Badenhopper, der schreibt dann auf Twitter dazu, ich kann dieser Abseitsregel nicht mehr folgen. Sorry, das kann nie passiv sein. Soloy steht gefühlte 10 Meter im Abseits. Das kann nicht Sinn und Zweck der Regelauslegung sein. Hat er da recht?
Nee, er hat nicht recht. Es ist der Sinn und Zweck der Regelauslegung. Diese Regelauslegung hat noch ihre Akzeptanz, anders als die Regelauslegung beim Handspiel zurzeit. Ich muss dazu sagen, das Kuriose daran ist ganz gewiss, dass der Pass, der da in die Spitze kam, eigentlich, wie ich fand, recht eindeutig Soloy gegolten hat. Und dann schleicht sich sozusagen Hövedes, der nicht im Abseits stand, hinten raus. Clemens, Entschuldigung, was habe ich gesagt?
Hövedes,
natürlich.
Der war schon weg.
Spielt da schon gar nicht mehr mit. Ja. Entschuldigung, also Christian Clemens, weiß gar nicht, warum ich die beiden verwechselt habe. Christian Clemens schleicht sich aus einer Nicht-Abseitsposition daran vorbei, zieht auch an Soloy vorbei und erreicht den Pass. Aber so ist es eben das Prinzip. Für die Schiedsrichterassistenten in so einer Situation heißt wait and see. Genau das hat der Assistent hier praktiziert. Obwohl der Ball, der da in die Spitze kam, eigentlich theoretisch, wie man glaubte, nur Soloy gelten konnte, war es nicht so. Man muss gucken, macht er auch wirklich was? Das Lustige ist, er hat dann auch gar keine Anstalten gemacht, zum Ball zu gehen. Das ist übrigens entscheidend dafür natürlich, denn wäre er sozusagen noch auf den Ball zugegangen und wäre damit klar gewesen, ich mache hier Anstalten, den Pass in Empfang zu nehmen, hätten wir über ein aktives Abseits nachdenken müssen. So hat er sich aber wirklich passiv verhalten, ist einfach normal weitergelaufen, hat Clemens den Ball übernehmen lassen und als der schließlich gepasst hat, hatten wir diese berühmte neue Spielsituation, in der dann Soloy nicht mehr im Abseits gestanden hat. Er hat dann vorbeigeschossen, aber das ist in der Tat Sinn und Zweck und Geist dieser Regelauslegung. Ich finde es vollkommen legitim zu sagen, das möchte ich so nicht. Ich kann dazu nur sagen, es ist allgemein akzeptiert, denn auch da gab es keinen Protest und der ist insofern wichtig, als er anzeigt, ob es für sowas eine Akzeptanz gibt oder nicht. Und damit müssen alle Mannschaften arbeiten, das ist auch allen klar. Man kann zwar argumentieren, dass man das wieder ändern sollte, aber es begünstigt an der Stelle den Offensivfußball, auch wenn die Schalker hier nicht getroffen haben, du sicherlich auch durchgeatmet hast in der Situation als
96-Fan. Ich lag am Strand, ich habe das gar nicht mitgekriegt.
noch besser. Aber doch korrekt entschieden und auch im Geiste der Spielregel entschieden, also wirklich alles völlig korrekt.
Wait and see gilt also für Schiedsrichterassistenten.
Ja, das ist das Prinzip schlechthin, denn die Schiedsrichterassistenten, wie wir wissen, laufen ja oder bewegen sich ja immer auf Höhe des vorletzten Abwehrspielers und sollen gerade, seit das Abseits eben so modern ausgelegt wird, seit eben klar ist, wenn der Pass in die Spitze kommt und da steht einmal Abseits, früher hat man schnell die Fahne gehoben und gesagt hat, das ist Abseits, fertig. Inzwischen muss man immer erst gucken, was passiert da eigentlich? Greift da wirklich einer aktiv ein, der im Abseits steht? Yes or no? Und dementsprechend ist das den Assistenten mitgeteilt worden, wait and see. Wartet erstmal ab, was passiert. Den Wimpel heben könnt ihr immer noch, wenn es denn soweit ist. Und wenn nicht, lasst den bitte unten und signalisiert vielleicht auch mit der freien Hand, hier wird weitergespielt.
Wait and see. Dann gab es in der 74. Minute die rote Karte, diesmal gegen 96 und es war gegen Sabolcs Husti wegen rohen Spiels gegen Hoogland. Mhm. Da muss ich natürlich sagen, ob das berechtigt war, Alex?
Ich las verschiedentlich schon, dass die rote Karte hart, aber vertretbar gewesen sei, dass Husti Hoogland gar nicht gesehen habe und daher auch gar nicht ihm absichtlich ins Gesicht getreten haben konnte. Ich sehe das ehrlich gesagt ein bisschen anders. Wir haben uns ja auch so ein bisschen dem Prinzip verschrieben, wir müssen für den Spieler keine Entschuldigung suchen. Er hat ihn im Gesicht getroffen. Das Bein hat da oben auch nichts zu suchen. Klar, also hat da oben was zu suchen, wenn kein Gegenspieler in der Nähe ist. Aber wenn ich so eine riskante Aktion mache, muss ich mir auch vergewissern, ob ich damit jemanden treffe oder nicht. Wenn ich mich nicht vergewissere, habe ich das Risiko zu tragen, das sich daraus ergibt. Das bestand in diesem Fall darin, einen Gegenspieler im Gesicht zu treffen. Und da das passiert ist, reden wir hier auch nicht mehr über eine Verwarnung, sondern über einen berechtigten Platzverweis.
Sabolcs Husti geht also in die rote Karte Babypause und auch ein Spiel zugucken muss Fuchs, der nämlich sich noch gelb-rot in der 85. Minute wegen wiederholten Foulspiels geholt hat. Auch wieder so ein Fall, wo man sagen kann, erste gelbe Karte okay, zweite strittig?
Nö, die waren für mich beide klar. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was der Kollege Fuchs sich dabei gedacht hat, wenn man das nochmal sieht, auch, glaube ich, relativ in relativ enger Abfolge, muss man auch sagen, also das sind beide Male verwarnungswürdige Fouls gewesen. Eine Verwarnung hat nun mal den Sinn, dem Spieler anzuzeigen, du bist jetzt verwarnt, du kannst dir nichts mehr leisten. Also muss man sein Risiko auch da zurückfahren. Hat er in dem Fall nicht getan, bringt ihn durch ein klassisches Beinstellen zu Fall, lässt ihn über die Klinge springen. Das ist ein verwarnungswürdiges Foul. Der hatte schon gelb, wie man so schön sagt. Da kommt er gelb-rot und die Klagen darüber verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Noch nicht mal in der Emotion, denn das war einfach nur ein dummes Ding. Und völlig berechtigt, was Bastian Danker da gemacht hat. Man sieht, Tobias Stieler, Bastian Danker, zwei noch relativ neue Schiedsrichter in der Bundesliga. Ich glaube, für beide ist das jeweils zweite Jahr. Auf deren Konto geht quasi das Grand der Platzerweise. Muss man dazu sagen, die beiden sind schon natürlich auch Schiedsrichter, die in der Bundesliga sich noch durchsetzen müssen, die ihr Profil da noch schärfen müssen, die vielleicht auch das ein oder andere Mal eher zur harten Strafe neigen. Ich muss es dazu sagen, bei diesen Entscheidungen hatten sie auch jeweils gar nicht wahnsinnig viel Spielraum. Da passiert vielleicht auch mal ein Fehler oder es kommt eine Entscheidung dazwischen, die vielleicht fragwürdig ist. Da muss man sagen, ich meine das gar nicht böse, aber ein Knut Kircher oder ein Wolfgang Stark oder Felix Brüch hätten Christian Streich möglicherweise nicht auf die Tribüne geschickt, weil es Schiedsrichter sind, die ganz sicher bei den Bundesligaspielern nachweislich und bei den Trainern auch eine größere Akzeptanz haben. Das zeigen ja immer diese Umfragen, die genau so viel Wert haben, dass man dadurch erfährt, wie werden die denn in den subjektiv gesehen bei den Spielern und bei den Trainern. Bin recht sicher, dass das Christian Streich von denen nicht auf die Tribüne geschickt worden wäre beispielsweise. Vielleicht wäre auch Coquelin nicht mit Gelb-Rot vom Platz gegangen. Das ist aber alle Spekulationen, die sich sozusagen in den Bereich der Erfahrung und im Bereich der Akzeptanz bewegt. Aber sie müssen ihr Profil schärfen und müssen auch Entschlossenheit zeigen. Das sind Schiedsrichter, die sich auch keinen Gefallen damit täten, da allzu nachsichtig zu sein. Und situativ sind die allermeisten Sachen, wie wir jetzt gesehen haben, ohnehin berechtigt gewesen. Insofern, dass es da zu einer Rekordflut gekommen ist an Platzerweisen, haben nicht die Schiedsrichter zu verantworten, sondern die Spieler, das ist auch immer wichtig. Und es hat jetzt dann zwei Schiedsrichter da fast sowas gehabt wie ihre Feuertaufe, die durch sehr schwere Spiele gegangen sind und das in meinen Augen wirklich gut gemacht haben. Die müssen sich da durchsetzen lernen und das ist eine Situation, die alle Schiedsrichter, die jetzt erfahren sind, ja auch mal hatten. Ne? Man denkt an Herbert Fandl, der in einem Bundesligaspiel ganz zu Beginn seiner Karriere als Bundesligaschiedsrichter, ich glaube, 4 oder 5 Platzerweise mal hatte, fast alle gegen den SSV Ulm 1846.
Skandal.
Der hinterher geweint hat, wie wir wissen. Wir denken an Markus Merck, der auch die Lügenspiele hatte, wo es wirklich gebrannt hat, wo hinterher die Kritik auf ihn herniedergegangen sind. Das sind alles Schiedsrichter gewesen, die später eine Traumkarriere hingelegt haben. Solche Spiele hat man mal und aus solchen Schiedsrichter sind schon große geworden. Vielleicht ist das bei den beiden ja auch der Fall. Sie haben den Mut, den Mumm gehabt, durchzugreifen und ich fand das von wenigen Ausnahmen abgesehen, die vielleicht strittig sind, auch vollkommen in Ordnung so.
Ja, eigentlich ein schönes Schlussplädoyer für den Spieltag, aber wir haben noch ein bisschen was abzuarbeiten. Blicken kurz nach Wolfsburg, der Vollständigkeit halber. Luis Gustavo, zweites Spiel, erste gelb-rote Karte, beides taktische Fouls, ja. Die können wir direkt abhaken.
Interessant, das sagt was aus, natürlich auch über die Taktik der Mannschaften. Luis Gustavo hatte zu seiner Zeit bei Hoffenheim auch relativ häufig mit Platzerweisen zu kämpfen, hätte ich was gesagt. Ich glaube, 4 waren es an der Zahl. Jetzt zweites Spiel bei Wolfsburg, auch gelb-rot. Ich glaube, bei Bayern ist er gar nicht vom Platz geflogen. Hat sicher was auch mit der taktischen Ausrichtung der Mannschaft und mit dem Risiko zu tun, dass man da dann entsprechend gehen muss oder den sportlichen Gegebenheiten. Ist nur interessant, dass bei Bayern so gut wie nie auch nur verwarnt worden ist. Und so gut wie nie ist jetzt, stimmt sogar nicht ganz. Ich kann mich auch zumindest an eine Gelbsperre bei ihm erinnern, aber zweites Spiel Wolfsburg gleich platzerweise, unstrittig auch wegen taktischer Fouls, das ist so nicht gewesen, aber Schiedsrichter war da Thorsten Kinnhöfer, ich glaube, das war auch völlig unstrittig und muss da über die Chronistenpflicht hinaus, glaube ich, nicht weiter ausgeführt werden.
Dann wechseln wir direkt zum nächsten Aufregerspiel, FC Bayern gegen den 1. FC Nürnberg, Schiedsrichter Christian Dingert, 25. Minute, Pinola gegen Mandzukic, kein Elfmeter. Es war ein, sagt man da schon, Luftkampf oder war es mehr ein Springen gegen die Schultern? Da haben viele ja sich hinterher direkt aufgeregt und haben gesagt, das ist so ein klarer Elfmeter, der Pinola springt ihn da um.
Auch hier ist die ganze Situation insoweit vergleichbar mit dem Spiel Hannover gegen Schalke, als auch hier eine Flanke in den Strafraum segelt. Es kommt zu einem Luftzweikampf, infolgedessen bleibt ein Spieler liegen. Mandzukic hat sich den Rücken gehalten, hat auch gar nicht großartig protestiert. Auch die Bayern-Spieler haben nicht großartig protestiert. Ne? Wie gesagt, wir sprechen von Indizien. Man sagen muss, ist schnell gegangen, es gibt kaum Proteste. Für den Schiedsrichter insgesamt sicher ein Ding, wo er in der Situation sich gedacht hat, ich glaube, das war nix. Dann sieht man die Zeitlupe. Da muss man jetzt sagen, da war für mich das Ding in Hannover wesentlich klarer als in München. Ausschnittvergrößerung bei Sky, da sieht man, dass Pinola ihn stößt, möglicherweise wohl auch entscheidend stößt. Ist für mich trotzdem auch nach Ansicht der Zeitlupe nicht so klar gewesen, dass ich mich hier festlegen würde, dass hier ein Foul vorgelegen hat. Ich glaube, das ist ein Strafstoß, den man geben kann. Ich bin nicht zwingend der Meinung, dass es ein Strafstoß, den man geben muss. Ich habe verschiedentlich gelesen, es sei ein ganz klares Ding gewesen. Ich habe mich ehrlich gesagt über diese apodiktische Aussage gewundert, denn für mich war das ganz und gar nicht so eindeutig. Vom Wahrscheinlichkeitsprinzip, von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her, würde ich sagen, ja, also wenn man sich so anguckt, wahrscheinlich gestoßen, wäre dann Strafstoß gewesen. Aber auch das ist Zeitlupenwissen, das muss man ganz klar sagen. In der Originalgeschwindigkeit für mich auf gar keinen Fall einwandfrei zu erkennen. Und auch da würde ich wetten, wenn man das 20 Leuten vorführt und sagt, entscheidet mal 100%, versetzt euch in die Situation des Schiedsrichters. Überlegt euch, ihr seht sowas im Spiel. Ihr guckt gut drauf, aber das geht wirklich wahnsinnig schnell und dann ist der Ball schon wieder weg. Verantwortet ihr hier einen Elfmeterpfiff, ja oder nein? Ist das für euch so eindeutig, dass ihr sagt, da pfeift ihr, ja oder nein? Stellt euch vor 70.000 Zuschauern. Klar, das sind überwiegend Bayern-Fans, das wäre ein Elfmeter für die Heimmannschaft gewesen. Trotzdem, verantwortet man das, ja oder nein? Und da muss ich sagen, ich glaube, wenn man als Schiedsrichter hier Zweifel hat und lässt laufen, ist das zumindest verständlich.
In dem Fall kann man das auf jeden Fall sagen. Anders war das dann beim Strafstoß für Bayern. Da gab es dann wegen eines angeblichen Handspiels von Nilsson Strafstoß für die Bayern. Und da muss man einfach sagen, die Entscheidung war kompletter Kokolores.
Das war Kokolores, vollkommen richtig. Da gibt's auch, glaube ich, keine zwei Meinungen dazu. Als Christian Dingert gepfiffen hat, zeigt er den protestierenden Nürnbergern an, diese Geste, und er hält seinen linken Arm hoch und klopft sich mit der rechten Hand da drauf. Handspiel. So. Und alle sind sind komplett von den Socken, sagen, wo denn, wie denn, was denn? Vorher gab es einen Zweikampf von Nilsson gegen Robben. Wenn hier überhaupt ein Vergehen vorgelegen hat, dann war es eins von Robben, ein Offensivfoul. Hätte man hier für Nilsson gepfiffen, hätte man das vertreten können. Da kommt Robben zu Fall. Das hat sicherlich nicht Nilsson zu verantworten gehabt. Und im Fallen spielt er den Ball mit der Hand. Da muss Christian Dingert eine Form von Knick in der Optik gehabt haben. Finde ich insofern ein bisschen erstaunlich, als Nilsson eigentlich in die ganz andere Richtung gefallen ist. Er hat also ein Handspiel wahrgenommen, hat es offensichtlich dem Verteidiger zugeschrieben, entscheidet auf Strafstoß. Bevor die Fragen kommen, ob Robben dann nicht hätte zur Aufklärung beitragen können, ich glaube, der ist davon ausgegangen, dass hier wegen des Fouls gepfiffen wird. Das war auf jeden Fall eine falsche Entscheidung, da muss man gar nicht drüber reden. Auch durchaus eine, bei der man in der Originalgeschwindigkeit und ohne die Zeitlupe sagen kann, nee, das ist eher keiner gewesen. Also jetzt kann man zwar sagen, summa summarum, das gleicht sich aus, da hätte es vielleicht einen Strafstoß geben müssen, da jetzt auf keinen Fall eingeben dürfen. So rechnet man als Schiedsrichter natürlich nicht. Als Schiedsrichter sitzt man hinterher da und sagt sich, ich rede nicht von Ausgleich oder von ausgleichender Gerechtigkeit, ich rede hier von zwei Fehlern, die ich gemacht habe. Wobei, wie gesagt, im einen Fall Mandzukic, die ich sagen würde, völlig lässlich, im anderen Fall ist es schon ärgerlicher, das sollte so eigentlich nicht passieren. Aber die ausgleichende Gerechtigkeit bestand ja dann daran, dass Alaba kläglich verschossen hat.
Im Duell David gegen Raphael. Kein Tor für die Bayern. Dann gab es aber noch eine strittige Szene kurz vor der Halbzeitpause. Mandzukic im gegnerischen Strafraum tritt Dabandi aufs Knie. Mhm. Da gab es noch nicht mal Gelb.
Da gab es doch, glaube ich, Gelb gab es dafür.
Gab es Gelb, okay. War denn Gelb okay oder hätte es Rot geben müssen?
Gehen wir auch hier zunächst mal wieder von der Originalgeschwindigkeit aus. Eine Szene, wo Mandzukic den Ball bekommen kann. Es war ein Schuss aufs Tor, Abpraller von Schäfer. Mandzukic setzt nach. Also eine Aktion, von der man als Zuschauer sagt, klar, da muss ein Stürmer stehen. Der muss versuchen, den Ball ins Tor zu stochern. Kommt allerdings dann deutlich zu spät, weil Dabandi schneller ist, den Ball schon weggespitzelt hat. Und damit geht Mandzukics Nachsetzen, die Grätsche, die er im Nachsetzen ausgefahren hat, geht also dann nicht mehr, richtet sich dann nicht mehr gegen den Ball, sondern dann gegen Dabandis Knie. In der Originalgeschwindigkeit habe ich gesehen, okay, das ist ein Foul gewesen, klar. Dass Dabandi sich da am Boden wälzt und schwer getroffen worden sein will, habe ich erstmal gedacht, das ist aber doch komisch. Also so schlimm war es doch jetzt, glaube ich, nicht.
Aber dann in der Zeitlupe.
Und dann sieht man die Zeitlupe,
offene Sohle,
er rauscht ihn mit offener Sohle ins Knie und trifft ihn auch. Also das ist ein Fall, da sagt man dann ganz gerne, über eine rote Karte hätte er sich auch nicht beklagen dürfen, denn er geht mit hohem Risiko da rein. Wer nachsetzt und sei es auch, um den Ball ins Tor zu stochern, und macht, tut es mit offener Sohle, trägt auch da das Risiko, wenn er den Ball nicht erreicht, und das Risiko bestand, denn da war nun mal ein Gegenspieler, der den Ball erreichen konnte, der trägt das Risiko, und wenn er den Gegenspieler dann so trifft und dann mit seinen Stollen auch eine ganze Weile da auf dem Knie verweilt. Auch wenn das in der Zeitlupe immer noch mal deshalb schlimmer aussieht, weil der Zeitraum sich zu verlängern scheint. Aber nichtsdestotrotz, wer so da reingeht, das Risiko auf sich nimmt, muss es auch tragen. Und wenn es hier einen Platzverweis gegeben hätte, hätte ich als Schiedsrichter beobachtet, als Colinas Erbe sozusagen auch gesagt, vertrete ich mit. Also gelb muss, rot kann und wäre zweifellos keine falsche Entscheidung gewesen. Hat Mandžukić großes Glück gehabt.
Großes Glück gehabt und deine Bayern auch.
Ja, sicher. Ne? Nur haben wir jetzt hier Situationen, wo ich eben dreimal sagen würde, gut, das, da gibt es jetzt auch nichts zu verteidigen. Ne? Oder was? Wenig zu verteidigen. Nein, ich muss das ja nochmal dazu sagen, weil es ja so viel Kritik gab nach der Textanalyse da in der vergangenen Woche. Ich denke, ich kann das trennen, ganz ehrlich. Also ich bin jetzt auch lange als Schiedsrichter einfach dabei und da verschlägt natürlich mein Herz. Natürlich schlägt mein Herz dann noch ein bisschen länger für die Bayern, aber ich habe dann schon immer zwei Perspektiven in dem Spiel und das ist einfach Blödsinn. Ich habe auch nichts davon, hier irgendwelche falschen Entscheidungen zu rechtfertigen, wenn sie pro Bayern sind, weil ich Bayern-Fan bin.
Also du stehst nicht auf der Gehaltsliste des FC Bayern.
Leider nicht. Dann würde ich aber auch sowas wie Colinas Erben nicht machen. Nein, das ist eine klare Sache, das muss man trennen können. Ich denke, das kann ich auch einfach, weil es jetzt schon über einen längeren Zeitraum einfach genauso geht. Ich ärgere mich im Stadion auch schon mal über Schiedsrichterentscheidungen und reagiere da genauso emotional wie jeder andere Fan auch. Und wenn ich dann runtergekommen bin und gucke mir die Szenen nochmal an, dann sehe ich das natürlich mit den Augen des Schiedsrichters und kann das auch. Das sind meine Kollegen, das ist ein Hobby, das ich eben sehr, sehr lange schon betreibe und denke, ich kann das da trennen. Ich lasse mir immer gerne sagen, hör mal, da hast du einfach Quatsch erzählt. Ich sehe das anders, finde das nicht richtig, was du da sagst, kein Problem. Aber zu sagen, du tust das, weil du Bayern-Fan bist, finde ich nicht so nett, denn das würde ich dann doch zurückweisen wollen. Das kann ich, wie gesagt, glaube ich, trennen. Das muss ich auch trennen. Ich glaube, das ist auch letzten Endes kein Problem. Da habe ich auch schon Übung drin.
Ja, zwangsläufig. Dann lass uns das Bayern-Thema jetzt für heute mal abschließen. Und wir wechseln zur Sonntagspartie Augsburg gegen Stuttgart. Das letzte Spiel von Bruno, dem Problem werden Labbadia unter Leitung von Tobias Welz. Und da gab es Rot gegen Traoré in der 70. Minute wegen rohen Spiels. Und ja, Fandl hat gegenüber dem Kicker schon gesagt, die Entscheidung ist überzogen. Und das habe ich gestern beim Fußballgucken auch gedacht.
Ja, war sie. Lustig auch. Also lustig natürlich für keinen VfB-Fan selbstverständlich, aber für den neutralen Beobachter ist das Tobias Welz mit der roten Karte angelaufen kommt, dann guckt Traoré hoch und man sieht ihm an, dass er glaubt, die rote Karte gilt dem Spieler, der da am Boden liegt.
Ich habe gedacht, also er hätte gedacht, dass er eine gelbe Karte kriegt. Und da aus der Situation dann denkt, ach, war doch keine gelbe Karte. Und dann merkt er aber, wie, ich krieg jetzt rot und dann fällt er aus allen Wolken.
Wenn ich die Bewegung, die Traoré mit der Hand gemacht hat, diese Geste richtig interpretiert habe, hat er so diese klassische Schwalbenbewegung gemacht, ne, so die Hände nach unten, so nach dem Motto, ja, der kriegt jetzt platzerweise wegen der Schwalbe. Vielleicht hat er auch gedacht, dass er da Gelb-Rot bekommt. Also es war aus meiner Sicht, macht das aber nicht zum Maß aller Dinge, aus meiner Sicht war das so, dass Traoré erwartet hat, dass die Karte, die da gerade gezeigt wird, Philipp gilt und nicht ihm. Und dann kriegt er mit, dann zeigt Welz ihm an, raus mit der Hand. Und dann guckt er, ich. Also er war offensichtlich überrascht. Das ist natürlich, wie wir wissen, kein Kriterium, aber ein Kuriosum am Rande, das ist ein Zweikampf gewesen, der war nicht platzverweiswürdig. Ne? Auch da die Perspektive des Schiedsrichters einnehmend sah die Aggressivität, mit der Traoré in diesen Zweikampf gegangen ist, vielleicht schlimmer aus, als das Ergebnis letztlich war. Das ist kein Foul gewesen, das platzverweiswürdig gewesen ist. Ich glaube, Philipp selbst, wenn ich es richtig mitbekommen habe heute Morgen, hat auch gesagt, das ist für ihn kein Platzverweis gewesen. Das ist aber eine Entscheidung, die der Schiedsrichter trifft. Da kann Philipp nicht sagen, war doch nicht so schlimm. Da würde der Schiedsrichter dann auch sagen, mag sein, dass du das so siehst, ich habe es aber anders gesehen und habe die Schwere einfach anders eingeschätzt als du. Hat einen Platzverweis ausgesprochen, das ist für mich keiner gewesen. Fandl sagt das entsprechend auch, weil ich glaube auch da, wenn man das sieht, findet man jetzt keinen, auch ist auch nichts Grenzwertiges gewesen. Man findet da jetzt keinen Punkt, von dem man sagt, naja, kann man vielleicht irgendwie doch verstehen. Ich glaube, wie gesagt, der Schiedsrichter hat die Schwere einfach anders eingeschätzt, situativ. Aber das ist sicherlich nichts Rotwürdiges gewesen. Es wird jetzt interessant sein zu sehen, wie das Sportgericht entscheidet, um mal eine Diskussion aufzugreifen, die es auch auf Twitter gegeben hat. Ist das jetzt ein Fall, wo es einen Freispruch geben kann?
Nein, kann es nicht geben, weil er hat nicht nichts gemacht.
Er hat nicht nichts gemacht, genau.
Meine allerliebste...
Das ist eine wunderbare Formulierung.
Er hat nicht
nichts gemacht. So. Ja. Das heißt, es wird hier, würde ich schätzen, aber wie gesagt, wir kümmern uns in erster Linie nicht um die Sportgerichte, sondern um die Schiedsrichter. Ich glaube, es wird die Mindestsperre von einem Spiel geben und mehr nichts. Würde mich zumindest wundern, es sei denn, der Strafenkatalog sieht für diese Form von rohem Spiel eine Mindeststrafe von 2 Spielen vor. Ist aber, glaube ich, nicht so. Werden wir sehen. Aber den Freispruch wird es hier nicht geben. Da bin ich ganz sicher.
Da gehen wir mal von aus. Aber ist denn jetzt Tobias Wels dran schuld, dass Bruno Labbadia rausgeschmissen wurde? 20 Minuten.
Frage ist VfB-Fans, was sie davon halten. Nein, natürlich nicht. Ein Schiedsrichter ist nie schuld an der Trainerentlassung.
Dann wechseln wir in die zweite Liga. Da gab es die Partie Erzgebirge Aue gegen Energie Cottbus und Schiedsrichter Christian Bandurski entschied auf Elfmeter für Cottbus. Das war auch schon falsch, weil Pezzoni den Ball eigentlich nur wegspitzelte. Aber egal, es gab diesen Elfmeter und wir wollen jetzt über die Ausführung reden. Denn da gab es Fragen von Schnicks25 und Helloyet über Twitter. Hätte der Schiedsrichter den Elfmeter wiederholen lassen müssen, weil der Schütze den Anlauf unterbrochen hat? Jetzt können wir die für die Leute, die es vielleicht nicht gesehen haben, den Anlauf nochmal kurz erklären. Der Banovic läuft an und hält dann einmal wirklich inne und dann kommt die Schussbewegung. Hätte er wiederholen lassen müssen?
Nein, das ist, gehört zu den, zu der Reihe Urban Myths, beziehungsweise zu denen, Regelauslegung, die Geschichte sind. Es ist lange Zeit so gewesen, dass der Anlauf nicht unterbrochen werden durfte und wie es ist mit Regeln, die sehr lange bestehen. Man hat sie irgendwie noch im Kopf, kriegt vielleicht nicht so richtig mit, wann sie geändert worden sind. Das ist schon seit einer ganzen Weile nicht mehr so. Ich kann mir leider überhaupt nicht merken, wann Regeländerungen gegriffen haben. Würde deswegen jetzt von der Erinnerung her tippen, 2 oder 3 Jahre. Da wurde festgelegt, der Schütze darf ausdrücklich den Anlauf unterbrechen. Was er nicht darf, ist seine Schussbewegung abbrechen. Das bedeutet im Klartext, wenn der Schütze schon ausgeholt hat, darf er nicht sozusagen einfach dann über den, absichtlich über den Ball treten, hoffend, dass der Torwart sich in die Ecke wirft und dann nochmal das Bein zurückschwingen lassen, das Schussbein, und dann aus dem Stand den Elfmeter in die andere Ecke schieben. Das dürfte er nicht. Das gäbe eine Wiederholung dieses Strafstoßes. Was er aber darf, ist den Anlauf unterbrechen, so wie Banovic es hier getan hat. Er also praktisch, bevor er ausgeholt hat zum Schuss, hat er nochmal gestoppt. Dann hat er ausgeholt, da hat er ja schon gestanden, zwangsläufig, wie es ist, wenn man abstoppt, und hat den Ball dann aus dem Stand in die Ecke geschoben. Und das ist zulässig. Also Anlauf unterbrechen, ja. Schussbewegung abbrechen oder schon quasi ausholen und dann nochmal das Ganze über den Ball treten und nochmal neu ausholen, das ist nicht zulässig. Das werden die meisten Schützen nochmal nicht machen, weil das Risiko, dass das daneben geht, sehr, sehr groß ist natürlich. Aber wie gesagt, die Anlaufunterbrechung, um es einfach mal deutlich zu sagen, ist ein legitimes taktisches Mittel seit einigen Jahren beim Strafstoß. Das heißt, der war korrekt ausgeführt.
Halten wir fest, Erzgebirge Aue hatte Pech, denn es gab Elfmeter, aber gegen die Ausführung kann man nichts sagen.
Genau.
Und dann noch eine kurze Frage zum Spiel Fortuna Düsseldorf gegen VfL Bochum. Da gab es einen Zweikampf Butcher gegen Reisinger und Michael Weiner entschied für auf Strafstoß für die Fortuna schon nach 6 Minuten. Und der Twitterati Käsebrot möchte wissen, berechtigt oder nicht?
Ja, ich denke, den kann man geben. Reisinger ist ein guter Spieler, ist übrigens auch Schiedsrichter oder war zumindest mal Schiedsrichter. Das heißt, er kennt die Perspektive auch.
Ach, deswegen willst du also, dass er jetzt einen Elfmeter kriegt?
Nein, das ist ganz interessant, weil es ja auch das Montagsspiel gab zwischen Union Berlin und Fortuna Düsseldorf. Da hat Reisinger keinen Strafstoß gegeben. Das war sicherlich eine umstrittene Entscheidung, da wurde er kurz gehalten.
Kein bekommen,
meinst du? Kein bekommen, was habe ich gesagt?
Gegeben. Also er war nicht als Schiedsrichter im Einsatz.
Siehst du? Das schneiden wir mal nicht raus, sondern lassen das genau so stehen. Da hat er keinen bekommen. Königreich für meine Hirnwindung, die verstehe ich manchmal selbst nicht. Also im Spiel Union Berlin gegen Fortuna Düsseldorf hat Reisinger keinen Strafstoß bekommen, obwohl er kurz gehalten worden ist. Eine Entscheidung, die ich vertretbar fand, weil ich den Eindruck hatte, er spekuliert sehr stark darauf, den zu bekommen und hätte aus meiner Sicht durchaus weiterlaufen können. Für mich war das kurze und nicht sehr heftige Halten nicht ursächlich für den Sturz, den er dann hingelegt hat. Den wollte er haben, wie man so sagt. Es ist aber auch eine Grenzentscheidung gewesen, keine Frage. Diese Entscheidung jetzt bei dem Spiel gegen den VfL Bochum war in gewisser Weise auch so eine. Reisinger ist geschickt. Er legt den Ball aus seiner Sicht rechts an Butcher vorbei, will links vorbeilaufen, Butcher steht also im Weg. Klar, was willst du als Spieler auch machen? Du guckst nach links, da läuft der Ball vorbei, rechts geht der Gegenspieler vorbei. So eine richtig aktive Bewegung hat der Butcher nicht gemacht, der hat schon mehr ein Hindernis gebildet, aber wie gesagt, das ist schon im gesamten Aktion gewesen, da gehe ich mit der Entscheidung, den Strafstoß zu pfeifen, da auch mit. Er läuft dann an dem Butcher vorbei, der schon so ein bisschen, glaube ich, das Knie irgendwie rausgedreht hat, also einfach ein Hindernis war, und Reisinger stürzt dann natürlich sehr spektakulär. Situativ, es reibt mal gesagt, keiner, den man geben muss, situativ würde ich sagen, doch, das ist so eine Gesamtsituation, da würde ich ihn deutlich weniger vorwerfen wollen, den Elfmeter unbedingt gewollt zu haben, als beim Spiel bei Union Berlin. Alles in allem sind wir nochmal gerecht. Wir hatten zwei Situationen innerhalb von zwei Spielen mit Beteiligung von Reisinger. Einmal hat er keinen bekommen, einmal hat er einen bekommen.
Ja, und den er bekommen hat, den er gegen Pfosten geschossen. Den
hat er gegen Pfosten geschossen, ganz genau. Ich habe letzte Woche da von 50-50-Entscheidungen gesprochen. Da gab es auch Leute, die berechtigterweise eingewandt haben, wenn es ihr 50-50 ist, dann muss man als Spieler immer mal drauf kalkulieren dürfen, dass das zweite 50 irgendwann auch mal zur Geltung kommt. Das ist bei Reisinger jetzt der Fall gewesen. Gehen wir mal mit und sagen, okay, das ist in Ordnung. Daraus resultierte nichts, wie du richtig gesagt hast, aber kurz darauf fiel dann doch das 1-0, das entscheidende Tor von Fortuna Düsseldorf. Das hat Reisinger dann aus dem Spiel heraus gemacht.
Herzlichen Glückwunsch dazu. Dann lass uns jetzt nochmal im Abschluss einmal kurz die 8 Platzverweise durchgehen, weil es wurde ja dann gestern, ich sah zum Beispiel diese neue Talksendung mittendrin bei Sport 1 mit Jörg von Torra, und der versuchte da schon wieder zu skandalisieren, dass die Schiedsrichter doch alle völlig überfordert seien wieder. Deswegen lass uns einmal kurz die Abrechnung machen. Rot gegen Saliovic, berechtigt?
Ja, keine Frage.
Gelb-Rot gegen Coquelin?
Nein.
Also 1-1. Rot gegen Memedi, Vogelzeigen?
Ja.
2-1 für die Schiedsrichter. Dann Rot gegen Hövedes?
Ja.
3-1. Rot gegen Husti?
Ja.
4-1. Gelb-Rot-Fuchs?
Ja.
5-1. Rot gegen Traoré?
Nein.
Ach, Anschlusstreffer, 5-2. Und
Luis Gustavo haben wir noch.
Haben wir noch. Der war natürlich
klar,
auch deutlich. Also 6 berechtigt, 2 unberechtigt, davon aber 1 auch gelb-rot, wo halt die zweite gelbe Karte dann fraglich war. Also können wir sagen, eine grobe Fehlentscheidung, Gegner auch so grob dann auch wieder nicht, halt falsch bewertet die Situation. Also steht es dann doch nicht so schlecht um unsere Schiedsrichter.
Nein, also das ist insgesamt, also kann man bei 6-2 sagen, 8-0 wäre schöner, aber das spricht natürlich klar gegen eine Äußerung, dass die Schiedsrichter überfordert seien. Das ist ein Spieltag gewesen mit auffällig vielen intensiven Spielen, wo es zur Sache gegangen ist. Vor allen Dingen bei Hoffenheim gegen Freiburg und bei Hannover gegen Schalke. Das muss man einfach so sagen.
Man kann ja auch nichts dafür, dass Saliovic dem einen runterhaut.
Eben. Also, ich meine, was geht in so einem Spieler vor? Es ist ja Unsinn. Also, dann dem Schiedsrichter vorzuwerfen, dass er überfordert ist. Was soll er denn machen? Überfordert ist ja Saliovic gewesen. Ich meine, er hat gerade ein Tor geschossen und haut einem einer runter. Was ist das denn? Ich bin heute so gut drauf, ich könnte wieder wahllos Menschen ohrfeigen. Also, das ist einfach Quatsch. Das ist auch Quatsch, was so ein Torwart da sagt. Das ist eine gute Bilanz gewesen. Ich finde das insgesamt auch in wirklich schwierigen Spielen haben die Schiedsrichter sich mehr als achtbar geschlagen. Wir können über einzelne Entscheidungen immer diskutieren. Wir haben jetzt hier sehr häufig auch gesagt, dass wir Zeitlupenwissen veranschlagt haben. Das muss man immer berücksichtigen, dass das Entscheidungen sind. Da kann man nicht mal so eben sagen, Däumchen hoch oder Däumchen runter. Da muss man immer auch berücksichtigen, was hatten die Schiedsrichter für eine Perspektive. Das ist unsere Aufgabe hier auch, da einfach auch um Verständnis zu werben und zu sagen, so ist das nun mal. Gab übrigens lustigerweise auch einzelne Äußerungen jetzt auf Twitter, wo Leute gesagt haben, jetzt wo ich Hockey geguckt habe, muss ich Colinas Erben recht geben, das mit dem Videobeweis nervt. So, lass mal einfach mal so stehen. Diskussion können wir zu einem anderen Zeitpunkt wieder aufgreifen. Aber das ist ein Wochenende für die Schiedsrichter gewesen, das ich positiv gefunden habe. Fehler passieren, aber wenn ich die Zeitlupen brauche oder sogar Ausschnittsvergrößerung, um sie ihnen nachzuweisen, muss ich auch sagen, das ist nichts, was ich auf die Soll-Seite schreibe, denn das ist, wie gesagt, Wohlfall. Die Chancen haben wir, die haben die Schiedsrichter nicht. Insgesamt kann man da doch mehr als zufrieden damit sein.
Schönes Fazit, und damit machen wir einen Deckel drauf auf Spieltag Nummer 3 in der Bundesliga und etwas voreilig, weil heute Abend gibt es noch ein Spiel, Spieltag 5 in der zweiten Liga.
Wo Menschen urteilen, passieren Fehler, und das war halt einer.
Ist das ein klarer Appell für eine
Torlinientechnik, wie auch immer sie aussehen?
Ja, wir Schiedsrichter, das habe ich schon zigmal wiederholt, sind natürlich sicherlich oder würden es begrüßen, wenn diese Geschichte uns abgenommen wird. Aber das ist halt nicht so und dementsprechend müssen wir die Entscheidung treffen und die war heute leider falsch.
Kommen wir zu euren Fragen. Florian hat sich in der Kommentarspalte gemeldet und bezieht sich auf unsere letzte Folge. Er schreibt, denn ich finde es ganz interessant, dass ich in der Folge gelernt habe, dass das Aufnehmen des Balles nach Pfiff des Schiedsrichters eigentlich verwarnungswürdig ist. Ich finde es jedoch schade, dass das nur sehr selten angewendet wird. Viel zu oft sieht man auch in der Bundesliga, dass Spieler während eines Protests den Ball in der Hand halten, damit die gegnerische Mannschaft den ihnen zugesprochenen Freistoß nicht ausführen können. Nach Ansprache durch den Schiedsrichter zieht sich der protestierende Spieler dann meistens schmollend zurück und prellt den Ball im Weggehen hinter sich auf den Boden. Irgendwie unschön und mir unverständlich, dass man in diesen Fällen nicht auf die angesprochene Regel 12 zurückgreift. Wie sieht es im Zusammenhang mit einem erzielten Tor aus? Auch da ist das Spiel ja eigentlich unterbrochen. Wer darf den Ball streng genommen aus dem Tor holen? Hier gibt es oft genug unschöne Szenen, wenn ein Torhüter den Ball festhalten möchte. Ja, im Prinzip zwei unterschiedliche Aspekte. Ich würde jetzt aber aufgrund der Aktualität mit Herrn Zaliovic nochmal fragen, durfte der da eigentlich den Ball in der Hand nehmen nach dem Strafstoß?
Regeltechnisch gesehen ist es zunächst mal so, dass das Spiel nicht verzögert werden darf. Also die Wiederaufnahme des Spiels, um genau zu sein, nicht verzögert werden darf. In der Regel wird es ja der Torwart sein, der den Ball da festhält. Das kommt, glaube ich, eher selten vor, dass der Torschütze den Ball aus dem Tor holt und den festhält und die verteidigende Mannschaft diejenige ist, die ihn zurückerobern möchte. Also es gibt jetzt keine Regel, die besagt, der eine darf es, der andere nicht. Wichtig ist, dass das nicht verzögert wird. Und das ist letztlich auch der Punkt, gegen den eingeschritten wird. Die Spielverzögerung und gegebenenfalls, wenn es zu weiteren Unsportlichkeiten kommt, also in Form von irgendwelchen Schubsereien oder ähnlichem, dann kann auch das ein Punkt sein, der bestraft wird. Ja, also wenn ich das Gefühl habe, der Torwart hält den jetzt fest, dann könnte ich dem den Vorwurf machen, er sorgt jetzt dafür, dass es nicht schnell weitergehen kann. Außerdem provoziert er sozusagen den Gegner ja damit, indem er diese Spielfortsetzung verhindert, die daran besteht, den Ball zum Anschlusskreis zu tragen und dort schnell weiterzumachen. Das muss man als Schiedsrichter beobachten und als Schiedsrichter muss man sich da entscheiden, wer sorgt denn jetzt hier gerade für den Ärger? Verzögert einer, sorgt er für Unsportlichkeiten, begeht er welche? Und dann situativ entscheiden. Die Regeln legen das so nicht fest. Mhm. Im Falle von Zaliovic ist es so gewesen, der holt sich den Ball da raus, dann wollen die Verteidiger den aus irgendwelchen Gründen wiederhaben. Klar, ist ja im Grunde auch ihrer, ne, für, weil sie damit Anschluss machen wollen. Gut, und letztlich hat sich das Ganze dann ja dahingehend geklärt, dass es Rot wegen der Ohrfeige gegeben hat. Ansonsten wäre Zaliovic da auch ein Fall gewesen für eine gelbe Karte. Denn sich da unmittelbar vor denen zum Jubeln aufzubauen, den Ball noch festzuhalten und einfach provozierend aufzutreten, geht schon in den Bereich der Unsportlichkeit. Das muss man, wie gesagt, situativ beurteilen, wie das gewesen ist. Das ist das eine. Das andere ist dieses, den Ball mitnehmen, dann hochwerfen oder auf den Boden dotzen. Das steht natürlich in der Regel relativ apodiktisch drin. Verwarnt wird, wer den Ball da mitnimmt. Sozusagen, dass auch hier der fußballkulturelle Code dafür sorgt, dass Spielräume entstehen bei der Auslegung solcher Sachen. Man will ja auch nicht eine Flut von gelben Karten haben. Man könnte als Regelhüter sich den Standpunkt stellen, dass schneller zu verwarnen ist oder dass man das Gefühl hat, es wird einfach viel zu viel verzögert durch Ballmitnahme, durch Ballwegspitzeln, durch Ballwegschlagen und die Schiedsrichter instruieren, hier schneller und rigoroser vorzugehen. Dazu müsste man die Regeln gar nicht ändern, sondern einfach nur sagen, legt das bitte ein bisschen konsequenter aus. Wir wollen das so, weil wir den Eindruck haben, das nimmt allmählich Überhand. Ich denke, anders als Florian, das ist nicht der Fall, dass es Überhand nimmt. Es passiert gelegentlich. Denke aber, dass die Art und Weise der Auslegung dieser Regel, was die Ballmitnahme betrifft, eine gewisse Akzeptanz genießt. Dass es also nicht so ist, dass permanent protestiert wurde, hier Schiri, der verhindert das doch. Gegen allzu offensichtliches Spielverzögern wird allerdings eingeschritten. Das heißt, ich habe das als Schiedsrichter eigentlich immer so gemacht, wenn da einer den Ball mitgenommen hat, den auch einfach anzusprechen. Lassen Sie den Ball liegen. Und zwar so deutlich, dass es nicht nur der Spieler hört, sondern alle anderen auch, um ihm die Vorwarnung zu geben, ich möchte jetzt, dass der Ball freigegeben wird. Wenn du es nicht tust, bist du ein Fall für eine gelbe Karte. In der Regel genügt das. In der Regel lassen die Spieler dann den Ball fallen oder werfen ihn zurück, also begehen keine weitere Unsportlichkeit in der Situation. Und ich gehe dann auch eventuell nochmal in den Sachpass auf, Kollege. Ich habe gepfiffen, dann bleibt der Ball da liegen. Der wird hier nicht mitgenommen, der wird nicht weggespitzelt und der wird nicht weggeschossen und beim nächsten Mal bist du fällig. Normalerweise reicht so eine Ansprache, um den Spielern deutlich zu machen, ich dulde das nicht. So, das kommt halt auch immer ein bisschen darauf an, was will der Gegner. Wenn ich als Schiedsrichter merke, Der verhindert wirklich eine schnelle Spielfortsetzung. So nach dem Motto, die wollen eigentlich schnell ausführen und dann kommt der Verteidiger hin und tippt den Ball nochmal weg, dass sie nicht schnell ausführen können. Dann sind wir schon in dem Bereich, wo ich sage, ich denke über eine gelbe Karte nach, weil es wirklich eine aktive, offensichtliche Spielverzögerung ist. Wenn das gesamte Setting mir praktisch anzeigt, denen geht es jetzt nicht darum, Ball hinlegen und weiterspielen, sondern die wollen jetzt den Einwurf oder den Freistoß oder was auch immer in Ruhe ausführen, kommt auch die Unsportlichkeit der Spielverzögerung so nicht zu tragen. Das heißt, auch da muss man als Schiedsrichter immer gucken, was gibt das Regelwerk her, was gibt aber auch die Situation her, gibt es Spielraum, ja oder nein, und einfach situationsbedingt angemessen entscheiden. Halte nicht so viel davon zu sagen, dass jeder Spieler, der den Ball in die Hand nimmt und 3 Meter wegträgt, sofort gelb sehen soll. Ich glaube, das ist unangemessen. Wie gesagt, es sei denn, man kommt zu dem Schluss, dass das eine Unsitte ist, die um sich greift, so wie gewisse Arten von Fouls um sich greifen, und muss da mal aktiver und intensiver und strenger gegen vorgehen. Das wäre was anderes. Ich persönlich denke nicht, dass es soweit schon ist.
Naja, da sind wir mal nicht einer Meinung, weil ich würde sagen, es wäre schon ganz schön, wenn der fußballkulturelle Code dahingehend ein bisschen verändert würde. Ich beobachte das auch in anderen Sportarten, beim Handball oder beim Hockey, wo die Spieler halt angehalten sind, sobald da ein Pfiff kommt, dann muss ich weg. Und das macht der Spieler doch einfach schneller.
Okay, ja.
Und denke mal, dass das dann auch oft dazu führen könnte, dass halt schneller auch durch Konterfußball, der halt ja in letzter Zeit zu immer mehr Toren aufführt, ja, dann gefördert würde. Und wenn man das halt, es muss halt in der Bundesliga angefangen werden, weil sonst passiert es in der Kreisklasse auch immer weiter so. Und ich glaube, gerade in den unteren Ligen ist es eher noch schlimmer, dass sich vor den Ball gestellt wird und diskutiert wird und so weiter. Und wenn es da ganz klare Anweisungen gibt, so, du musst da weg, und wenn du nicht weggehst, dann gibt's halt direkt gelb, dann macht das auch keiner.
Also du hättest das gerne wie im Handball, ist es, glaube ich, ne?
Ja.
Wo wirklich heißt, wenn gepfiffen ist, muss der Ball, also darf der Ball nicht mehr mitgenommen oder weggerollt,
nicht mehr berührt werden.
Genau.
Man muss den einfach fallen lassen und dann muss der Ball auch nicht zurückspielen und nichts, sondern
hinlegen.
Genau, einfach hinlegen, und dann geht's ja im Handball dann noch relativ zügig weiter. Natürlich ist es eine andere Sportart und das wird auch im Fußball wahrscheinlich ein bisschen anders ausgeführt werden, aber wie gesagt, gerade dadurch, dass ich ja auch glaube, dass Dinge, die in der Bundesliga halt passieren, auch im Amateurfußball kopiert werden, gerade auch was Jugendmannschaften angeht, so teilweise finde ich schon, da sind so Unsitten, die könnte man halt rapzapp mit so einem kleinen Dreh dann schon verändern und das Spiel irgendwie fairer machen.
Gut, also wir haben jetzt hier sozusagen auf der einen Seite die Diskussion über diesen fußballkulturellen Code. Finde durchaus auch Argumente, dass man es so macht. Ich habe, wie gesagt, nicht das Gefühl, dass es den Bedarf gibt einer strengeren Regelauslegung, aber dass man das durchaus anders sehen kann, das sehe ich völlig ein. Das andere ist die Frage, wie viel Spielraum gibt denn die Regel her? Und sie gibt eben genau so viel her, dass der Schiedsrichter entscheiden soll, wie viel davon jetzt unsportlich ist oder ob es wirklich eine Form von Spielverzögerung ist, die strafwürdig ist im Sinne der Regeln. Also er hat da einen gewissen Entscheidungsspielraum. Das nur zur Erklärung, warum es eben nicht immer gelb gibt, liegt eben, wie gesagt, daran, dass die Schiedsrichter insgesamt dann noch einen gewissen Spielraum gewährleisten und niemand so richtig danach ruft, dass es sich ändern soll. Aber das kann man, wie gesagt, auch anders sehen.
Gibt im Moment ja auch andere Baustellen.
Ja.
Ja, dann haben wir mal wieder ein paar Fragen, dankenswerterweise von Sternburg. Der hat sich gemeldet und hat zunächst gefragt, verstehe ich das richtig, für ein sogenanntes Textilvergehen gibt es zwingend immer eine gelbe Karte?
Nicht immer, aber schon meistens. Also der Griff ans Trikot ist jetzt muss ich wieder raten, aber es ist, glaube ich, schon eine ganze Weile her, vor etlichen Jahren mal auch als Unsitte gebrandmarkt worden. Da waren wir noch damals, war das noch so, dass diese Unsitte entstand, weil der Griff ans Trikot letztlich ja niemand wirklich wehtut. Ne? Gesagt worden ist, das ist eine Unsitte, weil Spieler dadurch glauben, sie könnten quasi straflos ihren Gegner halten. Das führte dazu, dass da zum Beispiel es wirklich so gewesen ist, dass relativ wenig Spielraum gegeben worden ist und gesagt worden ist, wenn der Gegner am Trikot festgehalten wird, also diese klassische Textilbremse, ist das in den allermeisten Fällen gelb. Jetzt können wir darüber diskutieren, da gibt es einen kleinen Spielraum, der den wirklich ganz kurz mal zupft und lässt den wieder los und der kommt nicht zum Stehen, dann muss man dafür auch kein Gelb geben. Aber in der Tat ist es fast immer so, dass der Griff ans Trikot eine persönliche Strafe nach sich zieht. Wenn man eine Torchance verhindert, dann gibt's sogar Rot. Aber das liegt ja dann an der verhinderten Torchance und nicht an der Textilbremse. Aber in der Tat ist es da nicht wirklich gewünscht, dass Spielräume da sind. Und in der Tat ist es da wirklich so, dass verwarnt wird. Da muss man dazu sagen, als das eingeführt worden ist, hat es schlagartig nachgelassen. Die Spieler wissen jetzt, wenn ich den am Trikot ziehe, muss ich immer damit rechnen, dass es eine gelbe Karte gibt. Das wird den Schiedsrichter auch eine sehr klare und sehr präzise Anweisung, wenn du das siehst. Und der verhindert damit irgendwas. Wie gesagt, wenn der weiterlaufen kann und der stoppt den dadurch nicht, dann muss er der Schiedsrichter nicht agieren, muss er nicht reagieren auch darauf. Wenn er aber durch den Griff ans Trikot zum Stehen kommt und den nicht weiter spielen kann, gibt's nicht nur den Pfiff, sondern gibt's auch in aller Regel die Verwarnung, ja.
Ja, ich hoffe damit, also die Frage war noch ein bisschen länger formuliert, aber ich hoffe, wir haben sie damit beantwortet. Falls nicht, melde dich bitte nochmal. Sternbock hat dann noch eine zweite Frage gestellt. Sich als Abwehrspieler den Ball in Überkopfhöhe hochzulupfen und ihn dann mit dem Kopf zum Torwart zu spielen, das sollte keine unsportliche Umgehung der Rückpassregel darstellen, oder?
Das ist korrekt. Letztlich ist es immer so ein Grenzbereich bei der Geschichte. Wann wird denn da irgendwas unsportlich umgangen, also diese Rückpassregel, und wann nicht? Bei der Situation geht man davon aus, wenn der Spieler die Zeit hat, sich den Ball noch hochzulupfen und mit dem Kopf zurückzugeben, liegt auch keine Spielverzögerung in irgendeiner Form vor, also kein Versuch sozusagen, irgendwas unsportlich zu umgehen, um daraus einen unmittelbaren Vorteil dahingehend sich zu erschleichen, dass das Spiel dadurch langsamer wird. Und deswegen ist diese Rückpassregel ja eingeführt worden, dass die Torhüter den Ball mit der Hand dann nicht mehr aufnehmen durften nach kontrolliertem Rückpass mit dem Fuß, damit diese Spielerei mal aufhört, damit der Ball einfach wieder schneller ins Spiel gebracht werden kann, dass dem Offensivfußball damit Genüge getan wird. Aber ein Spieler, der den hochlupft und mit Kopf zurückgibt, hat auch die Zeit dafür, versucht sozusagen nichts zu verlangsamen, und der darf das deswegen, das lässt sich ja dadurch unterbinden, dass ein Stürmer den einfach angreift, ihn unter Druck setzt, und wenn er ihn dann nur noch, dann wird er die Zeit nicht mehr haben, ihn hochzulupfen. Falls doch, ist er auch an der Stelle nicht zu bestrafen. Falls er die Zeit nicht mehr hat, muss er sich überlegen, wie er sich aus dieser Bedrängnis befreit. Insofern kommt da die Unsportlichkeit tatsächlich nicht zum Tragen.
Dann Sternburg zum Dritten. Wenn ein Spiel beim Stand von 6-0 abgebrochen wird, wird dann auch mit 3-0 gewertet?
Nein.
Dann wird einfach normal das 6-0 eingetragen. Richtig.
Nach allem, was ich weiß, ist dieses, früher war es 2-0, heute ist es wohl meistens 3-0. Diese Wertung betrifft nur Fälle, in denen das Ergebnis nicht ohnehin schon höher lautet. Wenn ich 5 oder 6-0 führe und da wird das Spiel abgebrochen und der Gegner ist jetzt schuld, dann bleibt es bei dem Ergebnis. Kann ja keinen dafür bestrafen, der höher führt. Und dementsprechend gibt es auch keine Möglichkeit, das Ergebnis dadurch niedriger zu gestalten. So nach dem Motto, jetzt sind wir kurz vor der zweistelligen Packung, dann sorgen wir für einen Abbruch, dann wird es nur 3-0 gewertet. Das funktioniert nicht.
Dann haben wir noch eine schöne Geschichte auf Spiegel Online, auf die uns mehrfach hingewiesen wurde. Laut den englischen Zeitungen Telegraph und der Daily Mail wurde der Croydon-Spieler Lewis Blake bei der 2-6-Niederlage gegen Collier Woods in der 5. Liga spät eingewechselt, spielte 20 Minuten unbehelligt vom Referee. Doch dann entdeckte der Schiedsrichter, dass Blakes Unterwäsche farblich nicht zu seiner Fußballhose passte, was ja nicht erlaubt ist. Er schickte Blake vom Platz, damit sich dieser der unpassenden Unterwäsche doch bitte entledige. In Ermangelung eines Ersatzes zog sich Blake die Unterhose einfach aus, kam nur noch mit der Fußballhose bekleidet zurück und wollte wieder aufs Spielfeld. Doch der Schiedsrichter wollte es genau wissen und verlangte einen Beweis, dass die farblich unpassende Unterhose abgelegt sei. Wahrscheinlich erwartete er den Anblick von Ersatzunterwäsche und war deshalb geschockt, als Blake seine Fußballhose lüftete. Er zeigte ihm die rote Karte. Jetzt dann die Frage von den Hinweisgebern Klaus Deger auf Facebook, Elzenheimer und Gitzlepnivre, was Erwin Pelz sich rückwärts gelesen bedeutet, bei Twitter. War diese Entscheidung vom Schiedsrichter korrekt?
Gehen wir mal davon aus, dass alles auch genauso passiert ist, wie es da steht.
Müssen wir ja.
Dann zunächst mal zu sagen, die Unterziehhosen, hier steht immer Unterhose, ich weiß jetzt nicht, also offenbar hat er ja nicht nur diese Radlerhose an oder eben keine Radlerhose, sondern eine besonders lange Unterhose, die da runter hervorguckte. Das ist übrigens wichtig, denn das ist natürlich so, die heutige Generation von Sporthosen, die man hat, ist ja schon relativ lang, nicht mehr wie in den 80ern, wo die ganz knapp waren. Also eine Unterhose, die da drunter hervorguckt, kann ich mir schon fast nicht vorstellen. Aber gut, vielleicht hat er ja irgendwie so eine
lange Boxershorts.
Besonders lange Boxershorts. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, welche Farbe die Unterhose unter einer Sporthose hat, ist nicht entscheidend, solange sie nicht hervorguckt. Ne? Also diese Thermo- oder Radlerhosen, die müssen dieselbe Farbe haben, die gleiche Farbe haben wie die Haupthose. Da kennen wir noch, Arjen Robben hatte ja im Winter, in den Wintermonaten immer diese schlabrige graue Hose an, das durfte er dann irgendwann nicht mehr. Da wurde ja gesagt, nee, bitte auch hier bei den Jogginghosen die Farbe der Haupthose. Seitdem sind die bei ihm rot für den Fall, dass das Heimtrikot und die Heimhose angezogen werden. Also hier sagt der Schiedsrichter, das geht also nicht, bitte wechseln. Damit tut er der Regel sozusagen Genüge. Könnte jetzt sagen, das ist ein bisschen Korinthen gekackt, aber so steht es tatsächlich drin. So, und jetzt ist halt die große Frage, Der Spieler kommt zurück, der Schiedsrichter will das prüfen. Ich würde ja schon sagen, da genügt eigentlich eine einfache In-Augenscheinnahme. Da sehe ich ja, ob da noch was drunter hervorlugt oder nicht. Guck also gar nicht. Und jetzt kommen wir an den entscheidenden Punkt. Was ist eigentlich passiert, wenn der Spieler wirklich einfach nur gesagt hat, guck mal hier, also ist nicht, ich habe halt nichts mehr drunter. Dann ist das natürlich völlig in Ordnung. Man kann ihn ja nicht dazu zwingen, eine Unterhose zu tragen. Ich würde aber fast vermuten, dass der Spieler so in Rage war aufgrund dieser Aktion vom Schiedsrichter, dass er ihn auf eine ziemlich provokative Art gezeigt hat, dass er die farblich unpassende Unterhose oder Unterziehhose abgelegt hat, womöglich noch begleitet vom einen oder anderen Spruch und dafür die rote Karte gesehen hat. Denn ihm einfach nur sein Gemächt gezeigt zu haben, um dadurch zu signalisieren, ich habe es ausgezogen.
Oder den nackten Arsch.
Oder möglicherweise auch das. Also da hätte ich doch ganz gerne noch ein paar Informationen mehr, was da wirklich passiert ist. Kann mir durchaus vorstellen, dass das nicht alles so geschmeidig vonstatten gegangen ist, wie es hier behauptet wird. Denn wenn dem so wäre, dann hätte der Schiedsrichter natürlich überzogen gehandelt. So. Muss dazu selbst auch eine Anekdote loswerden, weil alle natürlich da lacht man drunter, denkt sich, ist lustig. Ich habe einen ähnlichen Fall als Schiedsrichterbeobachter mal erlebt bei einem Spiel der Landesliga Mittelrhein. Da sollte ein Spieler eingewechselt werden, der ein andersfarbiges T-Shirt unter seinem langärmeligen Trikot trug. Muss dazu sagen, das langärmelige Trikot war blau, das T-Shirt, das der trug, war weiß. Wohlgemerkt langärmeliges Trikot. Es ist ja auch da so, wenn ich ein rotes Trikot trage, darf ich keinen weißen Longsleeve drunter tragen. Das muss auch dieselbe Farbe haben oder die gleiche Farbe wie das Haupttrikot, genau wie bei den Unterziehhosen auch. Jetzt hatte der Spieler aber, wie gesagt, ein langärmeliges Trikot an und ein kurzes T-Shirt drunter. Das Einzige, was man davon vielleicht ein bisschen sah, war der Kragen, der oben rausguckte. Aber Kragen ist auch schon zu viel, also so der Hemdansatz sozusagen. Also im Grunde überhaupt keine Notwendigkeit, dem zu sagen, dass er das nicht tragen darf. Aber der Assistent, ziemlich jung, war ein bisschen übereifrig und sehr eilfertig und hat dann dem Spieler gesagt, nee, das dürfen Sie nicht tragen, bitte ausziehen. Muss man dazu sagen, wir hatten an dem Tag minus 5 Grad, gab also durchaus Grund, darunter was zu tragen. Der Spieler hatte auch kein farblich passendes T-Shirt zur Hand, das er also unter sein blaues, langärmeliges Trikot anziehen konnte, machte sich also da nackig und zog sein Trikot an und sein Trainer brachte das Ganze so in Rage, dass er also lautstark gegenüber dieser Entscheidung protestierte, was dann dazu führte, dass er vom Schiedsrichter aus dem Innenraum verbannt wurde. Ne? Kleine Ursache, große Wirkung. Ist dann hinterher schmunzelnd in der Kabine gesessen mit den Jungs, hab gesagt, dem Assistenten gesagt, pass mal auf, das war ein bisschen viel. Den Stress hättest du dir sparen können. Farblich andere Unterziehhosen sind nicht gestattet. Longsleeves bei kurzen Trikots, die eine andere Farbe haben auch nicht. Aber wenn einer irgendwie einfach nur ein anderes T-Shirt drunter hat, lass ihn doch rein. Ne? Und den Ärger hättest du dir sparen können. Also in dem Fall nichts mit irgendwie das Gemächt irgendwie gezeigt, sondern da ging es nur um ein T-Shirt. Aber auch hier eine gewisse große Wirkung, weil der Trainer so ausgeflippt ist, dass er dann aus dem Innenraum verbannt werden musste. Das muss er natürlich nicht. Da kannst du auch einfach mal akzeptieren oder sich gesittet ausdrücken. War aber letztlich vermeidbarer Stress. Also man sieht, das passiert nicht nur in England in der 5. Liga, sondern auch in Deutschland dann noch ein bisschen drunter.
Ein etwas anderes Textilvergehen.
Ein etwas anderes Textilvergehen, genau. In diesem Zusammenhang schöne Grüße an den gleichnamigen Podcast.
Immer wieder wunderbar. Selbst wenn man die Spiele von Union nicht gesehen hat, den Podcast vom Textilvergehen kann man sich auch so anhören. Immer sehr unterhaltsam. Dann an dieser Stelle vielen Dank für eure Fragen und wenn ihr irgendwas habt, dann meldet euch Twitter, Facebook, Kommentarspalte, E-Mail. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt.
Wie ist es in Köln, Toni?
Das interessiert mich alles gar nicht. Wir gehen rüber nach Ingolstadt.
Folge 32 von Colinas Erben neigt sich dem Ende zu und wir sind ja nicht nur ein Schiedsrichter-Podcast, sondern wir sind auch einer der führenden Mode-Podcasts und deswegen können wir jetzt an dieser Stelle schon mal über die neuen Schiedsrichter-Trikots sprechen, die ab Januar 2014 wohl lieferbar sind und dann auch die Trikots für die WM in Brasilien sind. Alex, du hast sie gesehen, beschreib doch mal die neue Kreation aus dem Hause Adidas.
Wollte gerade von einem Herzogenaurer Sportartikelhersteller sprechen, genau.
Können wir auch gerne machen. Es gibt ja auch wunderschöne Schiedsrichter-Trikots von anderen Trikotagenherstellern, aber Adidas ist nun mal bei der WM dabei.
Interessant ist vor allen Dingen, dass der Knöpfkragen sich komplett auf dem Rückzug zu befinden scheint. Das ist ja schon bei der jetzigen aktuellen Generation so gewesen, ist Zug um Zug immer weiter verschwunden. Früher hatte man noch Knöpfe dran oder Reißverschlüsse. Das ist überhaupt nicht mehr gegeben. Inzwischen ist das Ganze praktisch kragenlos in den Farben Rot, Blau und Gelb und natürlich Schwarz. Beziehungsweise, wie es der Hersteller nennt, Collegiate Navy.
Das ist mehr so ein Grau.
Das kannst du jetzt nicht sagen.
Oh doch, das ist schon grau.
Nennen wir es Collegiate Navy. Das
die graue Maus auf dem Spielplatz ist der Schiedsrichter dann.
Sehr schlicht gehalten. Zumindest von vorne muss man sagen, das Herstellerlogo dezent in der Mitte platziert.
Und dann auf den Brusttaschen zwei kleine viereckige schwarze Klettverschlüsse.
Genau, damit man die Tasche schneller aufbekommt. Das ist insbesondere für Thorsten Kienhofer wichtig, der fummelt immer in seiner Tasche so rum, bekommt die Karten nicht raus. Also wie man sieht, das braucht man auch. Die Hose, alle in diesem Collegiate Navy, also diesem vermeintlichen Schwarz gehalten, muss man sagen. Und als besondere Applikation, sehr dezent aber, über die gesamte Rückseite der Trikots zieht sich ein langer Strich. Der ist bei den Trikots in den Farben Rot, Gelb und Blau ist der Schwarz oder besser gesagt Collegiate Navy. Und bei dem schwarzen oder Collegiate Navy Trikot ist er Rot, also beziehungsweise nennt sich, glaube ich, nicht Infrared, aber High-Res Orange, glaube ich, heißt das, ne?
Ja, ja.
Haben wir gerade gesehen, genau. Also ein Längsstreifen, der sich der mittig platziert ist und sich über das gesamte Trikot.
Also wirklich vom Hals bis unten ans Trikotende.
Vom Hals bis zum Arsch, genau.
Ganz und genau. Dann und rechts dann, und links, ja. So, ja, es sieht aus wie ein Pfeil und uns beide hat es direkt an so eine zweistreifige Barke, die ja so genau. Zum Beispiel an Bahnübergängen oder so steht.
Oder in Kurven, dass man darauf aufmerksam macht, jetzt fahren sie in eine Kurve ein. Das Ganze auch nochmal von oben bis unten, so breitstreifige, pfeilartige Barken sozusagen.
Ja.
Ich glaube, das ist furchtbar falsch formuliert von mir gewesen, aber die sozusagen in der jeweiligen Trikotfarbe gehalten sind, etwa so wie diese Rauten im neuen Bayern-Trikot. Also müsste man dann mal im Original sehen, wie es wirklich aussieht. Das ist auf jeden Fall ein hat so ein bisschen was wie so ein Warnhinweis von hinten, Vorsicht Schiri oder so, mal gucken, wie das Ganze dann rüberkommt, während die komplette Vorderseite ohne gehalten ist, also uni und schlicht und wie gesagt, der Kragen ist quasi komplett verschwunden, hab jetzt am Wochenende ja auch mit den Kollegen Schiedsrichteroberen drüber sprechen können, die also diese modische Entwicklung überhaupt nicht gutheißen, sagen sie, hätten das immer noch schöner gefunden, wirklich einen richtigen Kragen zu haben, den man auch knöpfen kann oder dem sich ein Reißverschluss befindet, das sei einfach Jahre oder wenn wohl nicht Jahrzehnte typisch für Schiedsrichtertrikots gewesen und sie bedauerten das sehr. Sie bedauerten auch sehr, sagten mir einige schwergewichtige Kollegen, dass die neue Trikotgeneration so anschmiegsam sei, was den Körper betrifft. Also muss dazu sagen, früher waren die Trikots wirklich noch deutlich mehr spielgeboten. Inzwischen sind sie sehr, sehr körperbetont. Offensichtlich denkt man, dass jeder Schiedsrichter so eine Figur hat wie Arjen Robben. Man verschwindet also nicht mehr darin. Es wird also gnadenlos werden, sagen wir mal, konditionelle Defizite auch am Trikot offensichtlich, das ist dann vielleicht nicht ganz so nett, muss man sagen.
Die Farben nochmal, wir haben dieses Grau, wir haben Rot, wir haben Gelb und so ein Schlüpfer Hellblau.
Mhm.
Warum eigentlich immer so komische Farben?
Was hättest du denn gerne?
Naja, man muss es ja auch mal das alte Grün, was wir zum Beispiel mal hatten eine Zeit lang, das fand ich ganz gut.
Grün fehlt mir. Ne? Grün haben wir lange nicht mehr gehabt bei der Kollektion dieses Trikotherstellers. Ja. Gibt's nur von anderen.
Und dann offensichtlich. Muss ja alles immer so grell sein. Warum muss der immer wie so eine Litfaßsäule? Dann noch mit einem Pfeil hinten drauf. Also, ich bin sehr skeptisch. Ich meine, ist ja ganz clever, dass man versucht, das mit diesen grauen Socken und der grauen Hose jetzt aufzufangen, aber.
Also, das ist ja, wie gesagt, für mich ist das auch, muss ich wirklich nochmal intervenieren. Das ist nicht grau, das ist irgendwas zwischen Anthrazit und Schwarz. Aber sag nicht grau dafür, das ist nicht grau. So. Zunächst mal hat man natürlich Farben gewählt, die möglichst wenig mit den Trikots der Spieler in Konflikt kommen und den Trikots der Torhüter. Man kann argumentieren, dass es ein bisschen zu leuchtend vielleicht ist. Jetzt bei der gegenwärtigen Kollektion hast du noch so einen Schlafanzug, wirklich grau, also auch so ein helles Grau oder irgendwas, das ins leicht hellblaue tendiert. Aber wie gesagt, mich persönlich eher an so ein Schlafanzug-Oberteil erinnert. Wie gesagt, man sucht sich die Farbe schon so aus, dass man sie auch anziehen kann, ohne da groß in Konflikt zu geraten. Natürlich kann ich mit dem gelben Trikot, was auch jetzt rauskommt, niemals ein Spiel von Borussia Dortmund pfeifen. Das kommt auf jeden Fall in Konflikt. Aber das Rot, das so ins Orangene tendiert, damit pfeift man dann vielleicht nicht die holländische Nationalmannschaft, aber Mannschaft mit rotem Trikot, das ist vielleicht dann doch denkbar. Müsste man vielleicht alles nochmal auch in der Praxis sehen. Bin auch schon sehr gespannt, wenn diese neue Kollektion vorgeführt wird. Ich bin ja auch sehr dafür, dass man wirklich so eine Eröffnungsveranstaltung dann damit macht und amtierende aktive Schiedsrichter als Models dafür verwendet. diese Trikotkollektion zeigen, aber den Gefallen hat man uns bis jetzt noch nicht getan. Früher war das irgendwie immer so, da kamen die neuen Trikots auch irgendwie nicht im Januar raus, sondern die wurden gerne mal präsentiert beim DFB-Pokal-Endspiel. Und da kann ich mich erinnern, vor einigen Jahren hat Herbert Fandl mal ein neues Adidas-Trikot präsentiert. Das Problem war damals, dass sie tatsächlich vergessen hatten, der Hose, also der neuen Schiedsrichterhose damals, eine Gesäßtasche zu verpassen. Nein, nicht eine Gesäßtasche, die hatten sie, ist nicht wahr. Die hatten sie vergessen, Seitentaschen zu verpassen. Die hatte nur eine Gesäßtasche. Und damit sollte Fandl dann auflaufen. Jetzt muss man dazu sagen, in der Gesäßtasche haben immer noch viele Schiedsrichter die rote Karte. In den Seitentaschen hat man in der Regel die Wählmarke und vielleicht noch eine Ersatzpfeife.
Oder ein bisschen Kleingeld, falls man mal eine Halbzeit ein Bierchen kaufen will. Oh,
genau, oder das. Wenn die Seitentaschen fehlen, dann fehlt dem Schiedsrichter auch was, weil er eben nichts mehr hat, in das er seine Wählmarke tun kann oder seine Pfeife, beziehungsweise er müsste dann andere Taschen dafür verwenden. Das mögen viele nicht und das hat damals dazu geführt, dass Herbert Fandl zwar im neuen Trikot das DFB-Pokal ins Spiel gepfiffen hat, aber in der alten Hose. Weil er sagte, ich verzichte doch nicht auf meine Taschen und Adidas hat es damals nicht geschafft, rechtzeitig eine Hose mit Seitentaschen an den Start zu bringen. So ein Kuriosum, das hat man auch gesehen, das wollte modisch nicht so richtig zueinander passen. Kann darüber diskutieren, ob Herbert Fandl überhaupt in der Lage ist. Aber gut, das ist eine andere Frage. Das war damals jedenfalls so und ein kleiner Gag. Adidas hat dann tatsächlich in der Saison irgendwann nachgerüstet und hat eine neue Hose mit zwei Seitentaschen reingemacht, haben also quasi nachgebessert. Ne? In der neuen Trikot- und Hosengeneration passiert das nicht mehr. Ist alles auch alles irgendwie körperbetonter geworden, aber die Hosen sind auch länger geworden insgesamt. Die reichen jetzt quasi schon bis zum Knie. Die Strümpfe lässt man ja dann knapp unterhalb des Knies aufhören. Anders als die Spieler, bei denen ist ja vielfach so, dass sie sich die Stutzen oder diese Strümpfe übers Knie ziehen. Das habe ich zumindest bei Schiedsrichtern noch nie gesehen. Die krempeln die immer noch unterm Knie um.
Es wird alles passieren.
Es wird alles passieren. Und andersfarbige Schuhe sind unter Schiedsrichtern auch verpönt. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal gesagt haben. Also als Schiedsrichter hat man schon Schuhe zu tragen, die überwiegend schwarz sind. Also da wirst du kein Flieder und kein Neonorange sehen. Normalerweise. Wird nicht gerne gesehen. Zumindest nicht in den Profiligen.
Ja, zu Recht auch.
Ja, finde ich auch.
Aber ganz konservativ. Aber ansonsten, die Schiedsrichter sind dann schon auch gerne Käufer. Da gibt's schon jede Saison ein neues Trikot. Und das wird ja dann auch gerne von dem Verein bezahlt. So einmal im Jahr gibt's dann so ein...
Gerne, ist so eine Sache. Also,
naja, aber es wird halt übernommen.
Es ist tatsächlich so, dass da ein Markt entdeckt worden ist. Der ist in Deutschland ja auch nicht ganz klein. Wir haben, glaube ich, so, weiß nicht, 75.000, 78.000 Schiedsrichter. Und indem man wirklich jedes Jahr, alle anderthalb Jahre, alle zwei Jahre... Es wechselt so ein bisschen neue Trikot-Generation auf den Markt wirft, weckt man natürlich auch bei Schiedsrichtern die Bedürfnisse, insbesondere bei denen, die als Gespann rausfahren. In den unteren Klassen pfeift man alleine. Da ist es nicht wichtig, welche Trikots man trägt. Man muss auch nicht, da geht es nicht um das einheitliche Auftreten. Wenn ich als Gespann wegfahre, wie gesagt, sieht man heute schon mal, dann hat der eine irgendwie das aktuelle Gelbe und der andere Assistent vielleicht, der hat da vielleicht das aus der Kollektion davor und der nächste ist vielleicht, hat vielleicht irgendwie nicht so viel Geld oder der Verein mag das nicht dauernd zahlen, hat er vielleicht ein noch älteres gelbes Trikot, das ist dann schon nicht mehr einheitlich. Also ist auch schwierig, muss man sagen. Und gleichzeitig wird natürlich so ein, also kaufen, gerade die Schiedsrichter in den oberen Amateurklassen müssen damit im Prinzip immer nachrüsten. Sieht auch nicht gut aus und wirkt auch nicht so gut, muss man sagen, wenn ein Schiedsrichter in der Regionalliga oder in der Verbandsliga mit einem Trikot aus der vergangenen Trikot-Generation aufläuft. Also da muss es schon immer der neueste Schrei sein. Man zeigt damit eben auch an als Schiedsrichter, dass man up-to-date ist und modebewusst.
Modebewusst. Und das sind wir hier bei Colinas Erben ja auch.
Selbstverständlich.
Immer sehr gerne. Und wir sind gespannt, was ihr von diesen neuen...
Im Zusammenhang auch ein Hinweis auf den T-Shirt-Shop von Focus Fußball.
Ah ja.
In dem man ein T-Shirt erwerben kann von Colinas Erben in einem satten Grün, wie sich das gehört, mit einer sehr netten Aufschrift. Wir werden es verlinken. Jetzt mit dem Podcast, schaut mal rein, es gibt auch schon die ersten Besteller. Wir verraten euch, das sieht totschick aus. Ihr braucht es, ihr wisst es bloß noch nicht.
Ja, absolut. Vielen Dank für diesen Hinweis noch, da hätte ich jetzt fast wieder vergessen.
Werbeblock, Ende.
Und dann sind wir auch am Ende dieser Podcast-Folge. Grüßen ganz herzlich den Jens, der uns diesen wunderbaren Aufsager da gemacht hat, der Macher von stadioncheck.de, und wenn ihr da mal Lust zu habt und uns da vielleicht zwei, drei Zeilen so aufsprechen wollt, könnt ihr uns ja als MP3 einfach zuschicken, kann man ja mit jedem Handy oder Laptop mittlerweile aufnehmen, da freuen wir uns sehr drüber.
Ganz genau. Und sagen das auch, dass es so ist und sagen auch, dass es von Jens von Stadioncheck ist. Denn das, was Jens so produziert, übernehmen auch gerne mal andere, die dann nicht sagen oder schreiben, dass es so ist. Möchte keine Namen nennen, aber wir tun es selbstverständlich.
Ja, es wäre auch dreist, wenn man das einfach übernehmen würde, ohne es zu sagen.
Das finde ich jetzt aber geschnattert von dir.
Gut, in diesem Sinne, Alex, vielen Dank.
Ja, herzlich gerne, wie immer.
Und wie der Lateiner sagt, auch allen Hörern, grazia Patricia und bis zum nächsten Mal. Tschö.
Scheiße ist es!
Ja!
Der erste Liga-Kocher schießt Skandal!
So ein Beschisto, wir wird doch mal alles gemacht hier, du!
Colinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast.